Dann kommt da wieder dieses Examen am Ende und da habe ich mich ja schon fast getriezt gefühlt von diesem System. Das hat sehr viel Wut erzeugt. Aber es ist natürlich ein bisschen witzlos, wenn ich ein halluzinierendes Modell frage, welche Quellen es verwendet hat.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Zeig du mir deins, ich zeig dir meins, KI und Urteile. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Heute sprechen wir über KI, über Transparenz, über Recherche und Reform und über Urteile, jede Menge Urteile. Vielleicht auch über Bärte, mal schauen, wie wir mit der Zeit so durchkommen. Mein heutiger Gast hat schon vor dem ersten Examen mal nebenbei ein Unternehmen für Legal Analytics und nach dem Examen die Initiative Jureform mitgegründet. Gerade erst im letzten Jahr hat er gemeinsam mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen offeneurteile.de ins Leben gerufen. Ach ja, und nebenher wird auch noch promoviert. Promotion ist in der Mache. Ich glaube, wir haben genug Gesprächsstoff für heute. Lieber Till, ich freue mich total, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
Bevor wir uns jetzt die ganzen spannenden Projekte anschauen, die ich eben schon angeteasert habe, will ich natürlich von dir wissen, wie von jedem Gast, warum hast du Jura studiert?
Ja, ich würde sagen, wenn man es zusammenfasst, war es doch ein bisschen Zufall. Ich sag mal, wenn man so Kind ist, dann denkt man immer so, okay, was mache ich jetzt? Man sieht große Autos, will da irgendwie Müllmann werden, vielleicht zur Feuerwehr gehen. Dann irgendwann reflektiert man sich, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Und ich habe mich da, glaube ich, am Anfang ja im Elternhaus orientiert. Also meine Eltern haben sich früh geschieden. Meine Mutter war eher so selbstständig, freischaffende Künstlerin, Vater spät kennengelernt, der war aber eher juristisch orientiert und ich glaube in der Retrospektive, wenn ich mir das so zusammenreime, war das, was mein Vater gemacht hat, irgendwie sicherer. Deswegen habe ich mich am Anfang darauf fokussiert, aber zur Oberstufe hin hatte ich einen starken Hang zu Naturwissenschaften und dann haben alle gesagt, mach doch nicht das Gleiche wie dein Vater. Und dachte ich, okay, dann orientiere ich mich eher Richtung Medizin. Das hat mit dem NC dann aber nicht richtig hingehauen. Ich habe dann noch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, habe mich zurückbesonnen nochmal, habe mich gefragt, was will ich eigentlich wirklich machen und bin dann aber irgendwie auf diese Fallback-Option Jura dann einfach gekommen, weil ich dachte, okay, mit Medizin, das dauert jetzt zu lange, habe mich dann aber für den, glaube ich, schwierigeren Weg am Ende entschieden und so bin ich dann da reingestolpert, habe mich am Anfang aber voll in das Studium reingesteigert und ich glaube, immer wenn man das macht, dann wird man auch gut oder empfindet dann auch eine stärkere Emotion zu dem, was man macht und deswegen bin ich jetzt mit Feuer und Flamme dabei.
Ja, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, na, die schwierigere Wahl, da würde mir meine Schwester wahrscheinlich aufs Dach steigen. Die hat Medizin studiert. Ich bin ganz ehrlich, für mich wäre das nichts gewesen, weil so mit krank und Blut und unschönen Sachen, das wäre, glaube ich, irgendwie nichts. So meins. Wobei im Bereich True Crime finde ich es dann plötzlich wieder ganz spannend. Naja, whatever. Aber das Studium scheint dich an sich ja nicht nur begeistert zu haben, weil sonst hättest du nicht Jureform mitgegründet. Mit Jureform habe ich übrigens auch schon aufgezeichnet, verlinke ich mal in den Shownotes. Was genau, vielleicht die Kurzversion, was genau hat dich gestört? Wo hast du so starken Verbesserungsbedarf gesehen, dass du gesagt hast, ey, wir müssen da was machen?
Ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es der Fokus im Jurastudium auf Wissen anstatt auf Können. Ja, es wird immer wieder behauptet, es geht eigentlich nicht darum, Detailwissen wiederzugeben. Aber wenn man sich am Ende die Klausurgestaltung, gerade auch im Examen, anguckt, dann ist das immer so vollgepackt, dass man diese Klausuren in der Zeit gar nicht schaffen kann, um nicht doch da reinzugehen, sich auch dieses Detailwissen anzueignen, weil man sonst diese Prüfungsform nicht besteht. Und das ist dann noch gepaart mit einer sehr großen Willkür bei der Notenvergabe, die sehr, sehr undurchsichtig ist und sehr intransparent dadurch, weil die Kriterien einfach nicht klar sind. Was ist jetzt eine durchschnittliche Leistung? Da wird sogar drüber gestritten in der juristischen Literatur, woran soll sich der Durchschnitt orientieren? Irgendwie am Examensdurchgang oder an einem fiktiven Durchschnittsjuristen, der jetzt eine Leistung erbringt. Und das gepaart mit diesem Wiederkäuen von viel Wissen, das war einfach sehr, sehr unattraktiv. Und das Ding ist, dann macht man das auch noch zweimal. Man hat erst das erste Examen, das hat diesen Fokus aufs Materielle. Und dann kommt man ins zweite und denkt sich, okay, jetzt habe ich das ja schon bewiesen, ich kann dieses materielle Recht und sagen alle, ja, das ist aber immer noch der Schwerpunkt im zweiten Examen, du musst das jetzt nochmal machen. Und das ist dann wieder so fernab von der Realität, die man eigentlich im Referendariat hat, diese Praxisleistung, die man erbringen soll. Dann kommt da wieder dieses gekünstelte Examen am Ende. Und da habe ich mich wirklich ja schon fast getriezt gefühlt von diesem System. Das hat sehr viel Wut erzeugt.
Ja, ich kann das so gut verstehen. Ich habe das ja auch nicht vergessen. Also ich fühle das immer noch. Und weißt du, was sie mich im zweiten in der mündlichen gefragt haben? Die hat mich ein bisschen auf den Kieker. Erläutern Sie das Abstraktionsprinzip. Ich dachte, mir hat einer auf den Kopf gehauen. Ich meine, es ist schon klar, ja? Also das hast du dann irgendwann verstanden. Aber du bist auf alles gefasst, aber darauf nicht. Und dann bring das mal in Aufregung in die richtigen Worte. Ich saß dann und dachte, echt? Ihr fucking ernst? Wirklich? Abstraktionsprinzip im zweiten? Ja, also ich sehe das ähnlich. Und das ist ja seit, ich will jetzt nicht sagen seit Generationen, aber seit Jahrzehnten immer und immer wieder Thema. Und was ich ganz spannend finde, weil du gesagt hast, ja, die Benotung ist so intransparent. Es gab dazu ja wirklich schon Untersuchungen, Auswertungen und Tests. Und da gab es ja sehr große Notendifferenzen, je nachdem, welchem Korrektor du das vorgelegt hast. Also ich sehe das auch. Wir beschäftigen uns ja auch immer wieder mit dem Thema Reformen. Seit der Gründung von Jureform ist ja ordentlich Zeit ins Land gezogen. Wenn du jetzt mal zurückguckst, also die ganz großen Reformen waren jetzt nicht da. So richtig schwärmen kannst du nicht, oder?
Das ist in gewisser Weise richtig. Das war schon mein eigener Anspruch, als ich das mit aufgebaut habe. Auch diese große Reform im Hintergrund, weil wenn wir uns den Reformdiskurs angucken, die gibt's ja, wie du auch schon gesagt hast, ziemlich, ziemlich lange und man hat das Gefühl, das bewegt sich in so Wellen. So alle 10 bis 20 Jahre kommt wieder jemand wie wir und sagt, wir müssen das Ding reformieren, dann wird das aufgebaut und am Ende flacht das dann doch wieder ab. Und wir hatten jetzt eigentlich den Ansatz, das einmal zu durchbrechen, weil wir dachten, wir bringen jetzt wirklich mal alle Akteure zusammen, wie wir das nämlich schon mal hatten, bei der einstufigen juristischen Ausbildung. Das ist die letzte große Reform gewesen, würde ich so sagen, unabhängig vom Schwerpunkt. Und da hat man das geschafft, ein Jahr quasi alle in den Raum gesperrt. Es mussten sich alle einigen, man hatte eine neue Idee. Und das wollten wir rekreieren mit einer Bewegung. Und das haben wir zu einem gewissen Teil auch geschafft. Wir haben diese Bewegung aufgebaut. Es ist heute auch noch im Gespräch. Es ist nicht so stark abgeflaut. Aber aus diesem Gespräch, was wir erzeugt haben, ist nicht die eine Vision entstanden, weil wir es nicht geschafft haben, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum alle hinter einer Vision zu vereinigen. Und so gab es kleine Veränderungen. Also das flächendeckendste war die Einführung des integrierten Bachelors sicherlich und jetzt auch das elektronische Examen, die da mitkommen. Aber wir haben uns wirklich den großen Wurf gewünscht, alles nochmal zu hinterfragen, weißes Blatt Papier, wie sieht die juristische Ausbildung der Zukunft aus? Und da sind wir heute noch sehr weit von entfernt.
Das ja, aber ich glaube, das muss man vielleicht einfach hinnehmen, wenn man eben die große Veränderung will und nicht nur so kleine Steps. Dann muss man dem Ganzen vielleicht ein bisschen Zeit geben. Ich hätte auch gedacht, es bewegt sich mehr und schneller. Ich verfolge das ja auch immer. Ich stand ja auch bei den ganzen Demos immer mit dabei, Jumiko, egal welches Wetter. Und ich denke immer, macht's mal nicht bei der Herbst-Jumiko, sondern bei der anderen. Vielleicht stehen wir da nicht im November im Regen. Was glaubst du, was ist der Hauptgrund dafür, dass es hakt? Ja klar, es sind viele Akteure. Aber gibt's so einen Grund, den du als Ursache ausmachst?
Ja, ich denke, das hängt schon sehr, sehr eng damit zusammen. Denn wir haben ja den Bildungsföderalismus demokratietheoretisch auch gut. Ja, dann haben wir nicht die Gefahr der Gleichschaltung, wie wir sie im Dritten Reich hatten. Aber es führt dazu, dass die Bundesländer sagen, wir wollen nicht zu sehr voneinander abweichen. Gleichwohl sagt Bayern, wir haben das beste Examen. Das bleibt dann trotzdem bestehen. Aber man will sich doch annähern und dann bleibt man beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann haben wir auch noch eine Kompetenzverteilung. Das heißt, der Rahmen wird bundesrechtlich im Deutschen Richtergesetz vorgegeben. Dann können die Bundesländer das ausformen inhaltlich. Und die Universitäten haben dann auch nochmal sehr viel Spielraum, wie sie das Ganze konkret in Veranstaltungen umsetzen. Und wenn man will, könnte man heute eigentlich auf universitärer Ebene schon sehr, sehr viel machen. Aber es wird eben nicht gemacht, weil man diesen Gleichklang möglichst erzeugen will. Und wenn man das jetzt ändern will, dann muss man eben alle überzeugen von einer Vision, dass alle in die gleiche oder eine ähnliche Richtung zumindest laufen. Und dafür hat man aber nur so anderthalb oder zwei Jahre Zeit, weil diese Legislaturperioden unterschiedlich verlaufen in den Bundesländern. Und wenn man zu lange wartet, dann ist irgendwo wieder eine Legislaturperiode abgelaufen. Da hat man da gegebenenfalls neue Akteure, Akteurinnen, mit denen man sprechen muss. Und auch bei den Verbänden ist das so. Da werden natürlich Präsidien neu gewählt, Vorstände neu besetzt. Und auch dann hat man da neue Leute. Da muss der Übergang erst wieder geschaffen werden. Und dann fängt man immer wieder ein Stück weit von vorne an. Und das ist dann einfach eine große Herausforderung, wenn man daran denkt, wir haben Richterinnen, Staatsanwältinnen, Rechtsanwältinnen, die Studierenden, die Professorinnen, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, alle wollen da irgendwie mitreden. Und dann die ganzen Verbände und so weiter, anderthalb Jahre, das ist eigentlich ein Vollzeitjob. Und wir haben das versucht, bestmöglich umzusetzen und sind auch sehr, sehr weit gekommen. Juroform gibt es auch jetzt noch, arbeitet da auch weiter dran. Und es gibt ja auch weitere Akteure. Quinn zum Beispiel war ja auch hier mit in der Sendung, der sich mit dem Thema befasst. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass der Druck weiterhin aufgebaut wird. Es kommt eben nicht so schnell, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich denke, wir nähern uns dann jetzt eben Step by Step.
Ja. Quint ist richtig krass unterwegs, ne? Also da kommt richtig Druck, da kommen dauernd tolle Beiträge. Ich sehe das ja auch immer und ich finde das richtig toll, was er macht. Wenn du jetzt so vielleicht als letzter Punkt zu diesem Thema, wenn du einen Wunsch für eine Sofortmaßnahme hättest, ein Punkt, der jetzt umgesetzt wird, welcher wäre das?
Für mich wäre es 90% Stoffreduktion. Das habe ich von meinem Doktorvater Stefan Breidenbach. Und damit schaffen wir einfach Raum zum Denken. Und ich habe es eingangs gesagt, wir haben einfach zu großen Fokus auf Wissen anstatt auf Können. Und man muss nicht dieses Detailwissen haben. Man braucht es eben faktisch, um diese Klausuren gut zu bestehen. Schaffen wir lieber Raum zum Atmen, um sich auf die Kernkompetenzen zu fokussieren. Und das würde auch dazu führen, dass man die Ausbildung verkürzen könnte. Vielleicht könnte das sogar dazu führen, dass man nur noch ein Examen hat, weil man den Menschen auch schon früher beibringen kann, vielleicht einfach, wie schreibt man ein Urteil, eine Anklageschrift, dadurch, dass man diese Stoffreduktion geschaffen hat. Und damit schafft man mehr Lebenszeit und mehr Raum, wirklich in die Praxis zu gehen, dann vielleicht auch während des Referendariats in Gerichten wirklich besser mitarbeiten zu können in der Staatsanwaltschaft und sich nicht so sehr immer auf diese Stofffülle zu fokussieren. Das wäre mein Wunsch, 90% Stoffkürzung.
Das sehe ich auch. Also Stoffkürzen auf jeden Fall. Ich finde das mit den 2 Staatsexamen gar nicht so schlimm an sich, wenn die Benotung anders funktionieren würde oder vielleicht aus der Uni schon was mit einfließen würde. Ja, oder aus dem Referendariat. Das einfach, was meines Erachtens weg muss, ist dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip am Ende. Das ist einfach crank. Das schafft keiner mental easy irgendwie zu übergehen. Und ich glaube, stärkerer Praxisbezug. Und ich finde es immer so absurd, was du dir alles da an Definitionen raufschaufelst. Dann bist du in so einem Zwang und übersiehst manchmal vielleicht sogar, du lernst da gerade was original so im Gesetz steht, weil du einfach so in diesem Druckmodus bist. Und ja. du kannst aber nicht wirklich was damit anfangen, weil du so auf Lernen fokussiert bist. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du hinterher im Beruf machst. Ich muss die Definition nicht auswendig lernen. Ich kann nachgucken.
Ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich sehe das auch gerade bei ganz vielen Kollegen, Kolleginnen, die jetzt in den Beruf reingestartet sind, die mir auch einfach sagen, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Und ich denke, unsere beiden Ideen ergänzen sich aber ganz gut, weil wenn man den Stoff kürzt, hat man eben im Referendariat mehr Zeit, um sich auf diese Praxis zu fokussieren, da diesen Raum zu schaffen. Und an sich, wenn man sich das zweite Examen anguckt, wenn man ehrlich ist, der Fokus ist ja eben wieder auf dem materiellen Recht. Das hat man eigentlich mit dem ersten Examen schon bewiesen. Insofern, wenn man das miteinander zusammenmengt und dann vielleicht noch andere Prüfungsleistungen in der Praxis reinbezieht, wie man macht eine Zeugenvernehmung, ja, dann sitzt da jemand hinten drin, guckt sich das an, wie hat man das gemacht. Und vielleicht auch, wenn man mal eine Sitzungsleitung übernimmt, dass das häufiger stattfindet und auch stärker bewertet wird, das wären dann Punkte, wo man mehr auf die Praxis guckt und einfach dieses materielle Wissen im Hintergrund lässt, was ja heute auch einfach nicht nur in Büchern steht, sondern auch mit künstlicher Intelligenz wesentlich zugänglicher ist als vorher.
Ja, finde ich mega gut. Dann geht es einem nämlich nicht so wie mir bei den ersten Verhandlungen. Aus Angst, dass man sich auf die falsche Seite setzt, zu spät kommen. Weil auch das kriegst du ja nicht so richtig beigebracht. So, jetzt lass uns aber mal auf ein Feld gucken, wo sich wirklich viel getan hat. KI. Und bei dir ist da ja jede Menge zu besprechen, finde ich. Lass uns vielleicht mal da einsteigen, wo alles angefangen hat, bevor es dann immer weiter steil bergauf ging. Das erste, was du angepackt hast, war, glaube ich, Eurocrowd. Und damit hast du, glaube ich, sogar was beim JUM Legal Tech Summit 23 den Startup-Wettbewerb gewonnen. Was war das für ein Konzept? Was hast du da präsentiert? Muss ja irgendwas gewesen sein, was die Jury überzeugt hat.
Ja, das ist richtig. Das hat zu tun auch mit meiner Promotion tatsächlich. Also ich habe nach meinem ersten Examen 2019/2020 angefangen zu promovieren bei Stefan Breidenbach und Dirk Heckmann. Geht so im Großen und Ganzen um die Auswertung richterlichen Verhaltens. Und ich habe in dem Kontext dann gesehen, so rechtsempirisch forschen, das passiert im deutschen Raum eigentlich so gut wie gar nicht, auch im europäischen Raum seltener. Es gibt Ausnahmen in den Niederlanden, aber vor allem wird das eben noch weiter im Ausland, in den USA, aber auch in Asien betrieben. Und als ich das gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass da ganz viele Unternehmen auch in diesem Bereich entstehen, die Datenbanken anbieten, die dann Anwältinnen Dienstleistungen verkaufen, wie oft hat ein Gericht, in welchen Verfahren, mit welchem Ausgang entschieden, welche Argumente kommen besonders häufig vor, wie lange dauern diese Verfahren, was sind Schadensersatz, Minderungsquoten und so weiter. Also wirklich statistische Fakten, um den Arbeitsalltag noch leichter zu machen. Manche versuchen dann auch in so einen Bereich Vorhersage zu gehen. Das ist immer ein bisschen kritisch, wenn man da eigentlich immer nur die Vergangenheit reproduzieren kann. Aber das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das fehlt vielleicht auch in Deutschland. Und das hat sich dann gepaart mit einem Wunsch von mir, den hatte ich schon seit dem zweiten Semester, weil da gab es so die zweite Welle von Legal Tech. Und da kamen so ganz viele Bullshit-Bingo-Artikel schon auf. The End of Lawyers, Leute werden arbeitslos. Und ich war im zweiten Semester und habe mich gefragt, ist das sinnvoll, was ich hier mache? Habe mich damit auseinandergesetzt, habe dann festgestellt, okay, damals waren das noch einfachere Automatisierungen mit Wenn-Dann-Beziehungen. Also man kennt das vielleicht noch aus dem Fluggastrechte-Bereich, dass man da quasi Prüfungsschemata digital nachgebaut hat. Und ich dachte, okay, das wird die Arbeit der Anwälte auf jeden Fall fundamental verändern, aber sie nicht obsolet machen. Da möchte ich da mitmachen, aber ich mache erstmal meine ganz normale Ausbildung zu Ende. Aber wenn man das weiß, man macht diese Ausbildung, wird immer so 200 Jahre in die Vergangenheit katapultiert zwischendurch. Das ist dann so ein Widerspruch. Man will eigentlich was anderes machen. Und als ich dann aber fertig war und in der Promotion, da hatte ich immer diesen Willen, was zu machen, dann kam diese Idee. Und glücklicherweise habe ich auf dem Weg auch noch Leute kennengelernt, die das dann mit mir machen wollten. Und das war dann auch das Produkt. Also wir haben an Anwältin eine Datenbank lizenziert, die eben empirische Auswertung anbietet. Und das ist der letzte Punkt dazu, wenn man diese empirischen Auswertungen machen will, dann braucht man ja juristische Daten. Eine Datenquelle sind Gerichtsentscheidungen, die sind in Deutschland sehr rar mit Blick auf die Veröffentlichungsquoten. Und deswegen war es auch immer ein Ansatz von der Your Crowd. Wir warten nicht auf den Staat, bis der uns die Daten zur Verfügung stellt, sondern wir holen uns die selber. Und zwar von der Anwaltschaft. Ja, und wir machen Crowdsourcing und Schwarmintelligenz. Und daher kommt der Name Your Crowd, die juristische Crowd, die arbeitsteilig die Datengrundlage erarbeitet, die wir dann für sie auswerten, damit die am Ende mehr Informationen haben, um einfach ihren Job besser machen zu können.
Mega Idee. Und da kommen wir auch zum Titel. Zeig du mir deins, ich zeig dir meins. Crowd-basiert, finde ich eine Spitzenidee, wundert mich gar nicht, dass das überzeugt hat. Das Ganze gibt's ja immer noch, es heißt jetzt aber anders und ist auch ein bisschen anders aufgesetzt. Anita. Till, ehrlich, warum Anita? Ich habe das gelesen und ich hatte ohne Scheiß sofort Costa im Ohr. Warum?
Ja, das haben wir tatsächlich auch schon von einzelnen Anwältinnen und Anwälten gehört, dass das so die erste Assoziation ist. Bei uns war es so, wir haben Your Crowd gegründet und dann kam ja künstliche Intelligenz noch stärker auf als vorher. Das war so Ende 2022 mit dem ersten GPT-Modell, was dann öffentlich zur Verfügung stand. Das gab es ja schon vorher. Und dann haben wir festgestellt, wir können unsere Datenbank jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz koppeln und damit zugänglicher machen. Das Problem ist aber, dass diese Modelle sehr, sehr stark halluzinieren und Fehler machen. Und das Problem wollten wir lösen. Und dann sind wir eine Kooperation eingegangen mit dem Fraunhofer-Institut und dem Accelerator Silicon Alley, die uns dieses Problem lösen. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Aber dann waren wir in diesem Accelerator und die waren, Jungs, wir gucken uns mal kurz in die Augen, Your Crowd, das ist zu kompliziert. Der Name quasi von der Aussprache her im deutschen Raum funktioniert das vielleicht noch bei Juristen, aber da müssen wir was dran ändern. Und dann haben wir uns eine neue Brand gesucht, waren vor dieser Aufgabe. Und wir sind dann auf eine historische Figur gestoßen, nämlich Anita Augsburg. Das war die erste Juristin, die in Deutschland einen Doktortitel führen durfte, damals in der Schweiz erlangt, weil es in Deutschland verboten war. Und das war eine sehr starke Aktivistin im Bereich Menschenrechte, insbesondere damals, frühes 20. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, das Frauenwahlrecht. Und diese Person stand für eine sehr, sehr klare Haltung. Und das nehmen wir uns selber auch als Ansporn, einerseits für das Produkt, was wir anbieten, nämlich am Ende halluzinationsfreie Rechtsrecherche, als Unterstützung für Anwältinnen, die auch unseren Rechtsstaat verteidigen, und das gerade auch in diesen Zeiten. Das heißt, genau, ist was ganz anderes als der Schlager.
Ich wollte gerade sagen, was für ein wohl ausgewählter, gut durchdachter Name. Und meine Erstassoziation, ehrlicherweise, spricht jetzt nicht gerade für mich. Also jemand, was ich dachte, ich hätte es ja auch mal vorher recherchieren können. Aber ich dachte, naja, du bist da, du wirst mir schon erzählen. Na gut, sehr, sehr viel besser als das, was ich im Kopf hatte. So, und was genau hat jetzt das Fraunhofer damit zu tun? Ich glaube, das Heinrich Hertz, ne? Institut.
Genau, das ist das Institut, das kümmert sich um Nachrichtentechnologie, aber auch um künstliche Intelligenz mit einem speziellen Fokus auf erklärbare künstliche Intelligenz. Und mit denen zusammen haben wir gesagt, wir wollen für den deutschen Rechtsmarkt dieses Halluzinationsproblem von Sprachmodellen lösen. Denn wenn man jetzt einfach GPT Perplexity fragt oder auch andere, teilweise spezialisierte juristische KI-Systeme, dann reißen die Dinge aus dem Kontext, erfinden Quellen oder auch einzelne Argumente. Und das ist natürlich für eine anwaltliche Arbeit, die auf dieses Faktenwissen aufbaut, ja, die darauf angewiesen ist, toxisch. Ja, und das erleichtert dann eigentlich nicht die Arbeit, weil man muss immer wieder alles kontrollieren, hinterfragen, also zumindest bei der Recherche erleichtert es dann nicht die Aufgabe. Und das wollten wir eben lösen. Und die erklärbare künstliche Intelligenz, die wir in dem Zusammenhang mit dem Fraunhofer Institut zusammen für den Rechtsmarkt entwickelt haben, ermöglicht es, diese Modelle transparent auszugestalten, in dem Sinne, dass wir genau wissen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Also wir haben jetzt Textmodelle, die geben Sätze aus. Und wir wissen dann eben genau, woher kommen diese Sätze, aus welchen Quellen hat das Modell seine Informationen genommen. Wir machen das grundsätzlich auf sogenannter Token-Ebene. Ein Token ist eine Silbe oder mal ein Wort. Und wir rechnen das dann hoch auf die Satzebene, dass wir dann eben diese genaue Referenzierung haben. Das heißt, am Ende, wenn unser Modell einen Satz ausgibt, können wir das immer mit einer präzisen Fußnote versehen, die tatsächlich auch die Originalquelle verlinkt. Weil wenn es jetzt andere Anbieter gibt, die so Fußnoten machen, dann machen die das typischerweise so, dass die Modelle fragen, ja, welche Quellen hast du denn verwendet? Aber es ist natürlich ein bisschen witzlos, wenn ich ein halluzinierendes Modell frage, welche Quellen es verwendet hat, weil es jetzt nicht in sich kehrt und wirklich guckt, welche Quellen es genommen hat, sondern wieder eine statistische Wahrscheinlichkeitsvorhersage macht. Und dann kann da auch was Richtiges bei rumkommen. Aber in 30% der Fälle wird das eben nicht der Fall sein und fehleranfällig sein. Das heißt, bei uns haben wir das ausgeschlossen. Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Weil wir nachvollziehen, wie die Modelle zu ihren Ergebnissen kommen, können wir sie auch zwingen, in eine bestimmte Richtung zu denken. Denn es gibt in diesen Modellen vergleichbar zum menschlichen Gehirn. Man muss mit diesen Hirnvergleichen immer ein bisschen vorsichtig sein, weil menschliches Gehirn viel komplexer ist als diese sehr unterkomplexen Modelle dann im Vergleich dazu. Aber es hilft es anschaulich zu machen. Und wenn wir einen Gehirnscan machen würden, kann man sagen, da gibt's Regionen, die haben bestimmte Aufgaben in unserem Gehirn. Oder manchmal auch Mischaufgaben, die tangieren sich dann. Und so ist es bei den Modellen auch. Und diese Zentren können wir dann gezielt ansteuern. Beispielsweise, wenn es darum geht, bestimmte Quellen zu verarbeiten. Und damit zwingen wir das Modell gewissermaßen, sein Weltwissen, auf dem es trainiert wurde, auszublenden. Das ist beispielsweise das Reddit-Forum, auf dem es trainiert wurde, sondern sich wirklich gezielt nur auf Gerichtsentscheidungen zu fokussieren, die wir dem Modell zur Verfügung stellen. Und das führt am Ende dazu, dass das Modell nur auf sehr seriöse Quellen zugreift und nicht den Quatsch aus dem Reddit-Forum nimmt. Und gleichzeitig wissen wir immer, woher es auch seine Informationen nimmt. Und am Ende führt das bei uns dazu, dass wir verlässliche Angaben machen, keine Halluzinationen mehr haben und damit künstliche Intelligenz tatsächlich für Rechtsrecherche eingesetzt werden kann, was sonst nicht der Fall ist, weil GPT ist keine Suchmaschine.
Es ist ja cool, weil dann damit habt ihr ja eigentlich so diese komplette Blackbox-Problematik so ein Stück weit gelöst. Und du hast eben ein paar Modelle aufgezählt, mit denen ich auch ganz gern gearbeitet habe, manchmal noch arbeite. Und man legt sich dann ja extra so Prompts zurecht, die ausschließen an sich. Sehr ausgefeilt. Ich habe da auch von ein paar wirklich Experten so Spezialprompts gekriegt, die immer als Textbaustein mit dabei sind, bevor du überhaupt einsteigst in den eigentlichen Prompt. Das funktioniert, ich würde sagen, in 75% der Fälle funktioniert das. Du kriegst immer die Quellen dazu und die Quellen sind echt. Ich hatte aber gerade kürzlich wieder so ein Ding für eine Recherche und hatte auch diesen Anti-Hallu-Textbaustein eingangs. Es hat nicht funktioniert. Es wurden mir wirklich Quellen hinterlegt und es ging um eine Zahlenrecherche. Und ich bin Controlletti. Ich prüfe immer alles. Und ich habe mich so aufgeregt und tatsächlich mich hinterher mit der KI gezofft. Das endet dann immer in wüsten Beschimpfungen, weil es wurde beharrlich immer wieder so eine ganze Latte von Quellen angelegt und auch auf meine Nachfrage hin immer beantwortet, ja, da steht in dem und dem Kapitel der und der Unterabsatz, die und die Seite. Und das stand da original nicht. Und zwar gar nichts davon. Und das heißt, wenn du nicht ganz penibel nachkontrollierst, setzt du dich damit ganz ordentlich auf den Arsch. Von daher finde ich das ganz, ganz prima, dass man jetzt so bei euch die Blackbox-Problematik gelöst hat. Und ich habe mir das einmal angeguckt, was ich ganz geil finde. Ich muss ja nicht mehr so wie früher, ich bin ein bisschen älter, ich kenne noch diese ganzen Spezialsuchbegriffe, an denen ich rumdoktern musste, so die Operatoren, Sonderzeichen, lalala. Brauchst du ja alles nicht mehr. Ich kann ja einfach wie mit einem Kollegen mich unterhalten in eurem System. Und finde trotzdem präzise Ergebnisse. Das finde ich mega gut. Man darf sich übrigens nicht täuschen lassen. Es gibt ein kleines Fenster, das sieht aus wie ein Chatbot. mit deinem Bild dran. Und dann dachte ich auch, was hat er denn jetzt da gemacht? Heißt der Chatbot jetzt Till? Nein, das sind tatsächlich dann Nachrichten an dich. Aber im Prinzip funktioniert das System ja so. Also ich muss ja nicht sehr präzise überlegen, mit welchen Operatoren plus Anführungszeichen, was auch immer. Sondern das ist ja eigentlich ein ziemlich komfortables System.
Genau richtig. Das ist wie ein kleiner wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die ich auch mit Informationen ausstatten kann, also mit Dokumenten und dann auf die Reise schicke. Und es ist natürlich so, wie du gesagt hast, wir empfehlen das auch, am Ende die Ergebnisse immer nochmal überprüfen natürlich, weil als Anwalt, Anwältin haftet man auch. Man kann das jetzt nicht auf die KI am Ende abwälzen. Wir machen das eben so leicht wie möglich, haben sehr hohen Qualitätsstandards, sodass es da auch zu Abnutzungserscheinungen in dem Sinne kommen kann, dass sie sagen, ah, ich habe es jetzt schon 200 Mal nachgeguckt. Es hat immer gestimmt. Jetzt verlasse ich mich darauf, dass es auch in Zukunft stimmt. Das ist natürlich immer risikoreich. Aber genau das ist die Entlastung, die wir an sich anbieten, dass man eine kleine Armee von digitalen wissenschaftlichen Rechercheassistenten und Assistentinnen losschicken kann, die einen unterstützen, dass das, was Großkanzleien, große mittelständische Kanzleien haben, jetzt auch für kleine und mittelständische Kanzleien Alltag ist.
Weißt du, welches Bild ich gerade vor Augen hatte? Minions.
Nee. Ja,
genau. Legal Minions. Ach, ist das zauberhaft. Ja, find ich super spannend. Aber wie habt ihr das technisch gelöst? Jetzt mal so, vielleicht kannst du das vereinfacht darstellen.
Ja, genau. Es ist so, dass man aufgefordert wird, in der Suchmaske was einzugeben. Das kann eine Suchanfrage sein. Das können jetzt auch Dokumente sein, die ich mit reingebe oder eine Fallgestaltung. Und dann wird das an unser System gesendet. Und dann haben wir verschiedene Workflows, die sich mit deiner Anfrage erstmal auseinandersetzen und das zerbröseln, was ist das Ziel. Und dann werden parallel dazu verschiedene Suchen in unserem System getriggert, die mit der Datenbank interagieren. Ich habe das ja vorhin gesagt, wir haben eine empirisch aufgearbeitete Datenbank, etwa aus Gerichtsentscheidungen. Dann haben wir die Argumentation, die in den Gerichtsentscheidungen vorkommt, die Richter, Richterinnen, die Kammern, welche Parteien waren beteiligt, wer hat wann gewonnen und so weiter. Und dann wird versucht, in verschiedenen Schritten erstmal die beste Informationsgrundlage zu finden. Und dann wird diese Informationsgrundlage an weitere Modelle weitergegeben, um dann, je nachdem, welche Anfrage du stellst, damit was zu machen. Also wenn ja zum Beispiel eine einfache Rechtsfrage gestellt wird, dann soll im Sinne einer Kommentarstelle darauf geantwortet werden. Das erst kommt eine Kurzzusammenfassung, dann kommen abstrakte Ausführungen zum Rechtsmaßstab und dann Konkretisierung auch anhand von Rechtsprechungsbeispielen. Und das wird dann zwischendurch auch immer wieder kontrolliert von anderen Modellen, unsere erklärbare KI kommt ins Spiel. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Einzelschritte, in denen wir versuchen, wirklich diesen juristischen Rechercheprozess, den Menschen sonst machen, automatisch nachzuempfinden, auch mit den juristischen Logiken, die da angewendet werden, mit den juristischen Umkehrschlüssen und so weiter, um die Argumentation am Ende auch wasserdicht zu machen. Und das ist dann ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Modellen, die Verschiedenes machen.
Ja, auf jeden Fall super spannend und ich finde, klingt richtig, richtig cool. Und Ich wünschte, das hätte es einfach früher schon gegeben. Hätte vieles leichter gemacht. Ja, letztlich sogar beim Lernen. Weißt du, wenn du als Referendar in der Kanzlei bist, die das Tool hat, dann kannst du ja auch beim Lernen damit arbeiten. Hätte vielleicht auch vieles verständlicher gemacht und einfacher und schneller aufzufinden. So, das ist aber nicht das einzig coole Projekt, das du hast. Es gibt ja noch eins, bin ich drüber gestolpert. Juryverse. Das ist eine Lernplattform. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was genau findet man da? Wer erstellt die Inhalte? An wen richten die sich? Ist das kostenpflichtig?
Genau, also Juryverse ist unsere Plattform für Studierende. Die haben wir gekauft auf unserer Reise von den Gründern, unter anderem Marvin Grochol war daran mit beteiligt. Und als sie das gegründet haben, war ich noch Teil, sage ich mal, des Editorial Boards, weil diese Plattform dient eben dazu, Lerninhalte Studierenden zur Verfügung zu stellen, unter anderem Fallmaterialien. Weil man in der gegenwärtigen Ausrüstung der juristischen Ausbildung, wir wünschen uns alle, dass es anders wird, aber momentan ist sie so, eben mit den Fällen arbeitet. Und im Studium war das immer schwer. Es gab diese Fallbücher wenig digitalisiert oder wenn dann nur hinter einer Paywall. Wir haben gesagt, wir wollen das den Leuten kostenlos geben. Das muss aber eine gewisse Qualität haben. Das heißt, Leute können Fälle einreichen mit einer Falllösung. Und dann gibt es das Editorial Board, bei dem ich am Anfang auch Teil war, um die Qualität dieser Fälle zu überprüfen, dass es einen gewissen Mindeststandard erfüllt oder einen sehr hohen Standard. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist so cool, das nehmen wir bei uns mit auf, wir kaufen euch das ab, was ihr da gebaut habt, entwickeln das weiter. Und deswegen wird es da irgendwann wahrscheinlich auch nochmal zu einem Rebranding kommen, aber momentan heißt es noch Juryverse. Und das ist dann unsere Schnittstelle, sage ich mal, um den Studierenden kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen und dann auch unsere KI-Recherche damit zu koppeln, damit eben, wie du sagst, auch Studierende in der Uni damit in Kontakt kommen, weil momentan ist das für Studierende einfach überhaupt nicht der Fall. Also es gibt keine spezialisierten juristischen Tools, die da zur Verfügung stehen, und diese Lücke wollen wir schließen. Die Lernunterlagen werden immer kostenlos sein. Wir versuchen das auch bei den Modellen hinzukriegen. Das ist immer eine Kostenfrage, ob wir das am Ende tatsächlich effizient auch so hinkriegen. Wir versuchen das aber. Und genau das ist das, was wir mit Euroverse machen.
Finde ich super cool. Und auch da wünschte ich, das hätte es damals gegeben. Ich verlinke das auf jeden Fall mal in den Shownotes, so für alle Studierenden. Dann könnt ihr da mal vorbeisurfen. Till, du hast ja noch ein cooles Projekt. Das ist noch gar nicht so alt, stammt aus dem letzten Jahr. Auch da hast du natürlich deine Finger im Spiel. Das Portal Offene Urteile. Was genau steckt hinter Offene Urteile und was genau willst du damit erreichen, im Rechtsstaat verändern? Natürlich auch profitierst du auch davon für die Datenbanken, ist klar. Aber was genau war die Motivation?
Ja, also das geht tatsächlich auch wieder zurück auf meine Promotion. Denn als ich damit angefangen habe, habe ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, festgestellt, in Deutschland werden einfach sehr, sehr wenig Gerichtsentscheidungen veröffentlicht. Sie haben ein bisschen darüber gestritten, wie viele sind das eigentlich? Es gibt verschiedene empirische Studien, die so leicht zu anderen Ergebnissen kommen, weil es ist auch gar nicht so leicht festzustellen. Denn wir können zwar aus den öffentlichen Datenbanken, da gibt es auch über 35 in Deutschland, das ist auch erstmal eine Leistung, wo man Gerichtsentscheidungen findet, kann man sich die Daten rausziehen. Aber dann muss man erstmal wissen, was ist denn der Vergleichsmaßstab? Wie viele Gerichtsentscheidungen werden denn eigentlich gefällt und was davon sollte veröffentlicht werden? Und das ist in den statistischen Angaben des Bundes und der Länder gar nicht so gut aufgearbeitet. Deswegen gibt es da leichte methodische Unterschiede bei Studien, aber man sagt, so 1-3% der Entscheidungen werden veröffentlicht. Und das fand ich erstmal sehr, sehr skurril. Ja, also das ist natürlich historisch gewachsen. Man hat sich früher gedacht, wir wollen nur das Wichtige veröffentlichen. Und früher hatten wir eben nur Papier. Da muss man sich auf irgendwas reduzieren. Das muss ja auch menschlich gelesen werden und so weiter. Aber man ist dann irgendwann nicht auf den Trichter gekommen, naja, wir haben jetzt moderne Datenbanken, die jetzt auch nicht mehr zwingend geflutet werden, wenn man jetzt 50 Millionen Entscheidungen reinlädt, dass man da gar nichts mehr findet, sondern dass man mit modernen Methoden der Datenanalyse das sehr, sehr gut aufdröseln kann, und hat das bisher nicht weiterentwickelt. Lag auch ein bisschen daran, man muss diese Entscheidung, bevor man sie veröffentlicht, pseudonymisieren/anonymisieren. Das heißt, personenbezogene Daten rausstreichen, bei Unternehmen auch mal ein Geschäftsgeheimnis vielleicht. Und das ist eine Arbeit, die war händisch bisher. Jetzt gibt's auch Automatisierungstools dafür. Die können das zu einem sehr, sehr hohen Grad. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Landesprojekt, länderübergreifend, Alex heißt das, wo man, glaube ich, so eine Trefferquote von 98% hat. Klingt in Prozenten gut, wenn man das jetzt auf absolute Zahlen rüberrechnet. Wenn ich jetzt mit 98% 1 Million Gerichtsentscheidungen anonymisiere, dann habe ich immer noch eine Fehlerquote von 2% in absoluten Zahlen, dann immer noch was, was Menschen sich angucken müssen. Das heißt, es bleibt immer noch ein Restaufwand. Aber ich denke, es lohnt sich, das Geld dazu investieren, um mehr Entscheidungen zu veröffentlichen, weil wir verschiedene Vorteile daraus ziehen können. Das eine ist, dass Gerichtsentscheidungen Gesetze ja konkretisieren, wenn wir an sowas denken wie den Begriff der Zuverlässigkeit im Gewerberecht. Ja, ob die Kneipe um die Ecke auf hat oder geschlossen ist, hängt unter anderem maßgeblich daran. Und was zuverlässig ist, das steht eben nicht so im Gesetz, sondern ist durch Rechtsprechung konkretisiert worden über Jahrzehnte. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Denn wir leben zwar nicht im Case-Law-System, aber wir haben so ein vergleichbares System, weil wir eben auf diese unbestimmten Rechtsbegriffe angewiesen sind, die durch Rechtsprechung konkretisiert werden. Also ohne die Rechtsprechung kann ich quasi das Gesetz eigentlich nicht anwenden. Das heißt, es ist mal für den Bürger essentiell, aber natürlich auch für die Rechtsprechung selber. Denn wenn die sehen will, wie andere urteilen, wenn man sich vielleicht auch daran orientieren will an vergleichbaren Fällen, dann muss ich das wissen. Und sonst kommt es dafür zu Situationen, die wir jetzt haben, nämlich beispielsweise im Strafrecht zu einem Gefälle zwischen Nord und Süd oder Ost und West bei der Strafzumessung. Ja, so wird der Ladendieb beim gleichen Verhalten in Hamburg anders bestraft, als das in Bayern der Fall wäre. Und wahrscheinlich mutmaßlich auch historisch gewachsen, dadurch, dass man eben auch nicht wusste, wie man untereinander so urteilt. Ja, das sind zwei ganz wesentliche Effekte. Und ich denke, es könnte der Justiz auch bei der Arbeit helfen, wenn man das Rad dann nicht immer neu erfinden muss. Es ist ja nicht so, dass den Fall, den ich gerade bekomme, natürlich ist er individuell, ja, aber diese Situation gab es wahrscheinlich schon tausendfach bevor und Leute haben das juristisch schon mal analysiert und dann kann ich mich daran wahrscheinlich orientieren. Ist auch für die Außenwirkung dann besser, wenn der Rechtsstaat da einheitlich auftritt. Ja, und so kann man diese Liste fortsetzen. Gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Aber der Staat hat bisher eben noch nicht so richtig dran gearbeitet. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Kampagne Offene Urteile machen, um das zu pushen. Ja, und was machen wir mit der Kampagne? Wir haben eine Plattform gebaut, wo der Bürger von seinem Recht Gebrauch machen kann, zu den Gerichten zu gehen und zu sagen, ich hätte jetzt gerne Gerichtsentscheidung. Das heißt, es ist so ein bisschen wie im Stile von Frag den Staat. Da kann man ja auch Informationen anfragen bei Behörden. Wir machen das eben bei Gerichten. Und machen das aber auch in Kooperation mit Frag den Staat, mit Transparency International, mit OpenJur, mit De Jure. Und wir alle unterstützen diese Plattform und tragen das nach außen. Und jetzt haben auch schon fast über 2000 Anfragen dazu geführt, dass wir jetzt auch schon die ersten Schritte machen konnten zu mehr Justiztransparenz und den Staat da unterstützen. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, der Staat hat gar nichts gemacht. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also die letzte Ampelkoalition hat schon ein bisschen dran gearbeitet. Man hatte das im Koalitionsvertrag stehen. Man hatte da den Satz drin, wir wollen mehr anonymisierte, maschinenlesbare Entscheidungen veröffentlichen. Aber die Koalition ist ja zerbrochen. Das heißt, diese Projekte kamen nicht zum Abschluss. Aber wie es so ist im Ministerium, die haben natürlich schon Vorarbeit geleistet. Das heißt, es gibt da so einen Gesetzentwurf, der da jetzt so intern im Haus zumindest schon in der Abstimmung ist. Da überlegt man im GVG, eine einfach gesetzliche Regelung zu machen, um alle Entscheidungen veröffentlichen zu lassen, die eine Begründung enthalten. Und man hat parallel eben auch dafür gesorgt, dass das Pseudonymisierungsproblem gelöst wird, indem man diese Automatisierung schafft und das jetzt ausrollt und den Gerichten an die Hand gibt, damit die da einfach nicht so viel Arbeit mit haben. Weil die Richter sagen natürlich, ich habe schon so viele Nebenaufgaben, bleib mir jetzt noch mit der Anonymisierung weg. Bitte löst dieses Problem für mich. Und da ist der Staat auf dem Weg. Aber das hat jetzt eben gerade keine Priorität mehr unter der neuen Regierung, weil das war ein Projekt der alten Regierung. Ja. Und deswegen auch die Kampagne, um da zu sagen, macht weiter, gebt Vollgas, wir unterstützen euch, damit wir uns dem schrittweise nähern.
Du hast jetzt eben schon gesagt, das sind ganz viele Organisationen oder Unternehmen mit an Bord. OpenJur, Anita, Frag den Staat, Transparency, De Jure. Wer bringt da was mit an den Tisch? Wer trägt was bei zu diesem Projekt?
Also ich sag mal, Ideengeber waren wir, waren von Anita von der KI-Recherche-Plattform, beziehungsweise ich jetzt aus meiner Promotion, diesen Wunsch, sowas zu machen, gleich mal habe ich jetzt schon so 5-6 Jahre in mir und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, das dann zu machen und andere Organisationen zu suchen. OpenJur war sehr naheliegend, weil das natürlich die Datenbank ist, die seit 2009 schon kostenlos Gerichtsentscheidungen veröffentlicht. Wir haben gedacht, so ein Projekt kann man nicht ohne die machen und diese Entscheidungen, die wir einsammeln, werden deswegen am Ende auch über OpenJur kostenlos für alle veröffentlicht. Da nutzen wir die bestehenden Strukturen. De Jure ist auch ein spannender Player in dem Gebiet gewesen, weil das auch eine Datenbank ist, die sehr viel kostenlose Informationen zur Verfügung gestellt hat und Informationen vor allem vernetzt hat. Das ist ja wie so eine Online-Landkarte, wo man Gerichtsentscheidungen findet, unter anderem. Und die hatten unter anderem auch Aktenzeichen zu Gerichtsentscheidungen, die noch nicht veröffentlicht sind.
Ja.
Und OpenJur auch. Und zusammen kommen wir da auf so 1 Million Aktenzeichen zu bisher nicht veröffentlichten Gerichtsentscheidungen. Und das ermöglicht es uns auch parallel zu den Anfragen, die die Bürger über unsere Plattform machen, auch über OpenJur als Verein Gerichtsentscheidungen anzufragen. Denn als Verein hat man das in einzelnen Bundesländern auch ein bisschen unterschiedlich geregelt, grundsätzlich auch einen kostenlosen Anspruch auf Gerichtsentscheidungen. Das heißt, von OpenJur De Jure kriegen wir auch noch Daten, um mehr Gerichtsentscheidungen anzufragen. Frag den Staat haben wir mit reingeholt, weil wir dachten, das ist auch ein ganz glasklarer Player im Bereich dieser Transparenz des Staates, gerade durch die Plattform im Bereich Behördeninformation. Gerichtsverwaltung ist ja auch Exekutive, ist da insofern vergleichbar, um ihre Erfahrung da auch mit reinzuholen. Und dasselbe gilt insofern auch für Transparency International, wahrscheinlich der längst existierende Player in diesem Bereich, der sich insbesondere für Korruptionsbekämpfung einsetzt und da auch sehr daran interessiert ist, Entscheidungen zur Korruptionsbekämpfung zu bekommen, weil die auch sehr spärlich veröffentlicht werden und die auch gerade im politischen Kontext noch mehr Erfahrung haben. Ja, und deswegen haben wir all diese Player zusammengeholt, um den Erfahrungsschatz zu bündeln, sowohl auf der technischen als auch auf der politischen Ebene.
Ehrlich gesagt, die meisten lagen ja ziemlich nahe. Also sie wären mir jetzt auch sofort eingefallen, wenn du über so ein Projekt nachdenkst. Habt ihr euch vorher mal angeguckt, wie die Situation sich in den einzelnen Bundesländern und in den einzelnen Gerichtsbarkeiten darstellt? Also habt ihr das vorher so ein bisschen ausgewertet, um einen Überblick zu haben? Und falls ja, was kam dabei raus?
Wir können ja schon auf einen gewissen Pool an empirischen Untersuchungen zugreifen, indem wir sehen, wo werden wie viele Gerichtsentscheidungen veröffentlicht. Und wir wissen, klar, der Bund, der macht seit 2010, hat der Online-Plattform und da wird jetzt nahezu jede bundesgerichtliche Entscheidung veröffentlicht. Aber auch da gibt es erstaunlicherweise immer noch Lücken. Man fragt sich, warum, ja, bei den Bundesgerichten. Und das nimmt dann aber stufenweise ab. Das heißt, zu den Oberlandesgerichten, zu Landgerichten, zu den Amtsgerichten wird es grundsätzlich weniger in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Anders ist das spannenderweise bei der Finanzgerichtsbarkeit. Da gibt es ja aber eigentlich auch nur die Finanzgerichte und dann den Bundesfinanzhof. Da veröffentlichen die Finanzgerichte viel, viel mehr. Obwohl die, und das hatte ich auch in einem Nachgespräch mal bei der Kampagne, habe mich auch ein Finanzgericht angerufen, habe ich da mit dem Präsidium drüber gesprochen. Die sagen halt immer, ja, wir haben immer diesen Zwiespalt mit dem Steuergeheimnis. Auch eine Straftat, wenn man da jetzt was veröffentlicht und so weiter. Deswegen haben wir da immer so ein bisschen Angst, dass wir uns als Richter selber vielleicht auch strafbar machen, wenn wir da zu viel veröffentlichen. Deswegen sind wir da zurückhaltend. Aber erstaunlicherweise von den unteren Instanzen, sage ich mal in Anführungszeichen, die am meisten veröffentlichen. Die Finanzgerichte, dann kommen so die Verwaltungsgerichte und die Sozialgerichte. Und ganz stark bei den Bundesländern ist vor allem Baden-Württemberg. Erstaunlicherweise. Ja, die veröffentlichen einfach mit am meisten. Bayern ist da so ein bisschen Schlusslicht, rühmt sich immer so ein bisschen Digitalisierungsvorreiter zu sein an vielen Stellen, aber bei der Urteilsveröffentlichung ist da noch sehr, sehr großer Nachholbedarf. Das kann man so ungefähr zu dem Stand sagen, zu den einzelnen Instanzen und den Bundesländern.
Ja, dann liebe Grüße an Jörg Müller vom OLG Karlsruhe. Das wird ihn freuen. Aber ich habe das Gefühl, so bei allem, was auch Digitalisierung anbelangt, ist so die Justiz in Baden-Württemberg, die ist ganz gut aufgestellt, sehr offen, sehr interessiert und sehr bemüht, sich da zukunftsfest zu machen. Jetzt hast du gesagt, ja, das ist auch so für den Bürger, der dann Urteile vielleicht anfordern will. Wie funktioniert das Ganze für alle, die sich jetzt dafür interessieren? Was muss ich machen und was macht ihr dann?
Genau, also man kann auf die Webseite gehen, da gibt's dann einen Button, jetzt Urteil anfragen. Dann gehe ich da drauf und dann werde ich aufgefordert, Informationen zu geben zu der Entscheidung, die mich interessiert. Das ist jetzt für juristisch Gebildete dann zum Beispiel das Aktenzeichen, also quasi die Nummer der Gerichtsentscheidung, wenn man die hat. Man braucht das aber auch nicht. Man kann auch allgemeinere Informationen zu der Entscheidung reingeben. Beispielsweise eine Presseinformation, die man hatte. Irgendwie hat man ja über diese Entscheidung erfahren. Und dann, wenn man das auch weiß, dann noch das Gericht, zu dem man das anfragt. Das hat man im besten Fall auch, wenn man das Aktenzeichen kennt oder die Presseinformation. Und dann nehmen wir grundsätzlich diese Information und gehen zum Gericht automatisiert und fragen an, bitte schickt uns jetzt diese Entscheidung. Dann antwortet irgendwann das Gericht, auch in sehr unterschiedlichen Formaten, auf die man reagieren muss. Dann wird diese Entscheidung aufgearbeitet und dann in der Datenbank bei OpenJur veröffentlicht. Und wer seine E-Mail-Adresse hinterlässt in diesem Prozess, der wird dann auch immer up-to-date gehalten, wo ist man gerade, und kann dann gegebenenfalls auch direkt sehen, wenn die Entscheidung online ist am Tag und sich dann die Entscheidung durchlesen.
Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Also es funktioniert nicht so, dass ich euch schreibe, ich möchte mal Urteile zur Mietminderung, sondern ich brauche schon ein konkretes Urteil, von dem ich irgendwo gelesen habe oder gehört habe. Das heißt, ich muss so ein bisschen Input, muss ich schon liefern. Das ist jetzt nicht so allgemein, dass man alles zur Minderung wegen Schimmel oder Heizungsausfall anfordert. Das ist ja ganz gut zu wissen. So, jetzt habe ich das gemacht. Ihr haltet mich up to date. Aber was finde ich denn dann auf offene Urteile? Was kann ich da durchstöbern? Was kann ich da entdecken? Und wie finde ich mich da zurecht?
Also die Seite offene Urteile verlinkt auf die Datenbank von OpenJur, weil wir gesagt haben, es ist eine stehende Datenbank, die wollen wir jetzt nicht duplizieren oder noch einen Ort schaffen, sondern es ist alles, was öffentlich kostenlos zugänglich ist, ist da. Deswegen findet man da die Urteile. Und offene Urteile ist dann der Anfragekanal, sage ich mal, um mehr Entscheidungen anzufragen über das, was ich vorhin geklärt habe. Und sonst findet man noch weitere Informationen dazu, warum ist das überhaupt wichtig und vielleicht auch, welche Gegenargumente gibt es da, aber wie kann man die auch entkräften? So ein bisschen allgemeine Informationen über das Thema, warum ist Transparenz in der Justiz so wichtig und warum sollte ich auch ein Teil dessen sein und über offene Urteile Entscheidungen anfragen.
Haltet ihr eigentlich dann in der Datenbank fest, eingereicht über offene Urteile oder so? Kann ich das dann sehen? Weil das fände ich ja ganz interessant. Das wäre ja auch so in der Außendarstellung ganz nice zu sehen. Ach, guck mal, das hat ja richtig was gebracht. Also wenn ich jetzt nach dem und dem suche, finde ich ganz viele Urteile, die über offeneurteile.de kommen.
Da bist du tatsächlich auch nicht die Einzige. Wir haben das als Feedback auch bekommen von anderen Anwältinnen und Anwälten. Ja, das wäre doch cool, wenn da unsere Kanzlei, mein Name, vielleicht auch drunter steht. Das ist etwas, was momentan noch nicht implementiert ist. Da werde ich aber mit Benjamin Brehmert auch nochmal drüber sprechen. Das ist der Gründer von OpenJur und maßgebliche Betreiber. Wie das zu seinem Konzept von OpenJur passt, sage ich mal, ob er das auch möchte. Aber es ist eine Idee, die wir da auch im Hinterkopf haben. Denn, das muss ich auch noch erwähnen, bei offenen Urteilen kann man auch sowieso auch noch Entscheidungen hochladen, die man hat. Ja, also wenn ich einen Fundus habe von Entscheidungen, die interessant sind und ich sage, ja, die möchte ich jetzt auch mit anderen teilen, kann ich das da auch machen. Und dann ist der Incentive vielleicht noch höher, wenn man auch weiß, okay, dann wird mein Dienst da jetzt auch nochmal namentlich gewürdigt. Deswegen werden wir da auch nochmal drüber sprechen.
Ah, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das wäre ja tatsächlich ein Werbeeffekt für die Anwältinnen und Anwälte, die sich beteiligen aktiv, um diese Datenbank zu vergrößern. Ich meinte jetzt tatsächlich einfach, ob man bei DIJURE dann sieht, das ist etwas, was über offene Urteile gekommen ist.
Ach so, einfach allgemeiner. Ja.
Weil das wäre für euch vielleicht ja auch ganz interessant. Führt ihr dann Statistiken? Also werdet ihr da regelmäßig was zu rausgeben? So in 2025 konnten wir so und so viele Urteile, in 26. Kann man das dann weiterverfolgen? Weil das wäre auch ganz interessant.
Ja. Genau, das werden wir sicherlich machen. Man kann auf der Webseite immer den aktuellen Stand sehen. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht immer tagesaktuell, also nicht automatisiert damit verknüpft. Das müssen wir händisch immer wieder updaten, uns tauschen uns da dann regelmäßig aus. Aber wir werden alle da immer informiert halten, wie da gerade so der Stand ist.
Du hast jetzt eben schon gesagt, ihr habt euch auf eurer Website auch so ein bisschen mit Pro und Contra, Argumenten dafür, Argumenten dagegen auseinandergesetzt. Da will ich natürlich auch noch ein bisschen genauer reinschauen. Wir hatten uns ja vor einer ganzen Weile schon über das Projekt unterhalten. Ich fand es gleich super gut. Hab dann aber auch gedacht, na, ob das alle Gerichte gut finden werden. Und du hast das vorhin ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Gott, der Aufwand, wie soll man das alles bewältigen? Gut, da ist was in der Mache, dass das automatisiert stattfinden kann. Aber auch da hast du ja das Problem, dass du immer hast, wenn KI im Einsatz ist. Selbst wenn die Fehlerquote nur also unterirdisch gering ist, du musst ja trotzdem alles kontrollieren. Da kommst du nicht drum rum. Von daher die Frage, wie ist so das Feedback auf der Justiz? Kriegt ihr Gegenwind, wohlwollende Neugier, vielleicht sogar aktive Unterstützung von einzelnen Gerichten, Richterinnen? Also wie war da so das Feedback?
Also wir haben die Justiz natürlich auch darüber informiert, dass wir diese Kampagne machen und entsprechend kamen dann auch Antworten zurück. Und teilweise war das eine Unterstützung auf jeden Fall, teilweise auch eine differenzierte Haltung, wie vorhin das vom Finanzgericht, was ich erwähnt habe, wo die sagen, wir sind ja voll auf ihrer Seite und so weiter, aber wir haben hier dieses Damoklesschwert des Strafrechts auch, dem Steuergeheimnis und so weiter, dass da auch noch Ängste bestehen teilweise. Das geht dann auch einher mit diesem Arbeitsaufwand. Und teilweise ist es dann auch so ein bisschen Frustration auch gewesen, dass sie gesagt haben, also hier läuft so viel schief bei der Justizdigitalisierung, jetzt nicht doch das nächste Projekt, sage ich mal. Wir sollten jetzt erstmal hier quasi mit der E-Akte das zum Laufen kriegen. Wir haben hier schon Probleme, dass irgendwie Arbeitsabläufe, die vorher 10 Minuten gedauert haben, jetzt dadurch 30 Minuten dauern. Also es ist komplizierter geworden als vorher. Das sollte bei Digitalisierung ja eigentlich nicht der Fall sein. Da wünschen die sich nochmal, dass sie stärker mit einbezogen werden. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft immer an parallelen Problemen natürlich arbeiten können. Aber wahrscheinlich muss man in der Justiz da erstmal wieder Vertrauen schaffen, dass ihr Arbeitsalltag nicht schwerer wird dadurch, sondern im Best Case besser ist. Habe ich ja vorhin auch gesagt, dass man mehr Entscheidungen hat, auf die man zugreifen kann, dass man einheitlicher urteilen kann und so weiter. Insofern habe ich dafür ein gewisses Verständnis. Ich war insofern erstaunt, dass gar nicht so sehr pauschal dieses Argument kommt, möchte ich nicht, weil ich möchte nicht jetzt irgendwie, dass mir jemand auf die Finger haut, sage ich mal. Weil ich weiß es noch aus meiner Promotion, da habe ich auch Interviews geführt mit Richterinnen und Richtern. Da kam das jetzt mal vereinzelt vor, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich hau da gerade so viele Entscheidungen durch in einer hohen Stückzahl. Da, sag ich mal, gucke ich jetzt nicht, dass die Qualität überall super hoch ist. Da bin ich ganz froh, dass es nicht jeder liest, sag ich mal. Ne? Also dieses Argument ist jetzt nicht besonders verbreitet, mag auch in Einzelfällen vorkommen. Oder ich habe auch mal mit einer Verwaltungsrichterin gesprochen, die meinte, boah, ich werde hier schon von meiner Kammervorsitzenden immer so beobachtet bei dem, was ich mache. Und selbst von der Präsidentin, die lässt sich dann immer von allen Richtern da immer nochmal Urteile zeigen. Das ist sehr autoritär, sag ich mal, hat nichts mehr mit richterlicher Unabhängigkeit zu tun. Ich habe dann auch Angst, dass dieser Druck größer wird. Und das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber diese Argumente scheinen eher so Einzelprobleme zu sein. Flächendeckend ist es eher so, wir haben da grundsätzlich Lust drauf, aber macht uns das Leben nicht schwerer. Ja, das ist es.
Aber das finde ich doch eine sensationelle Grundeinstellung zu dem Thema. Und das wäre jetzt auch so mein Tipp gewesen, dass bei den meisten das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass du nicht weißt, wie du es personell stemmen sollst. Weil wenn du das wirklich umfassend machen willst, jetzt gerade bei dem Gericht, bei dem viele Entscheidungen anfallen, das ist eben, glaube ich, trotzdem in der Nachkontrolle ein erheblicher Aufwand. Und da stellt sich ja die Frage, wäre das nicht vielleicht eine Sache der Landeshaushalte, dass man, wenn man gemeinsam die Transparenz erhöhen will, dafür dann vielleicht noch eine Stelle oder zwei, je nach Gericht oder drei, vorsieht?
Genau, das wäre die Konsequenz am Ende, dass man sagt, wir wollen diese Effizienzgewinne heben. Das ist es uns aber auch wert, denn die Justizhaushalte sind standardmäßig die, die am wenigsten Budget kriegen. Und dann könnte man an der Stelle mal sagen, ja, da geben wir mehr Budget rein. Oder man guckt vielleicht auch mal, wo man mit Budgets effizienter umgeht. Weil man hat bei dem einen oder anderen Justizdigitalisierungsprojekt auch das Gefühl, dass da auch manchmal Gelder ein bisschen versenkt werden, Unternehmen immer wieder beauftragt werden, die schon in der Vergangenheit mal einen Bock geschossen haben, wo man sich denkt, naja, die muss man jetzt eigentlich nicht nochmal nehmen. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die es günstiger hinkriegen, um da Freiräume zu schaffen für solche Projekte.
Ja, das Problem ist, dass du ja bei der Vergabe nicht frei bist. Also das ist sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich finde es ganz schön, dass du so positives Feedback hast, weil ich finde, es wird häufig Richterinnen und Richtern da ein bisschen Unrecht getan, weil das immer sehr verkürzt wird. Also egal, um welches Thema das geht, ja, die wollen immer alle nicht. Das stimmt häufig gar nicht, sondern manchmal geht's einfach nicht. Seid ihr da dran an den politischen Playern, um euch da Unterstützung zu holen, um das wieder Fahrt aufnehmen zu lassen? Weil es ja letztlich auch der Diskontinuität zum Opfer gefallen. Du hast ja schon gesagt, da liegt noch was, aber seid ihr dran?
Ja, genau, das ist richtig. Wir versuchen das. Wir sind natürlich ehrenamtlich tätig. Das heißt, da sind die Kapazitäten immer begrenzt. Aber wir sprechen mit den beteiligten Akteuren und versuchen das so stark zu unterstützen, wie wir nur können und da eben dann auch die Prozesse zu beschleunigen. Aber am Ende ist es dann eben Zusammenspiel, wie wir vorhin schon gesagt haben. Da muss dann eben auch das Finanzministerium mit ins Boot geholt werden und die Gelder freimachen. Und gegebenenfalls müssen vorher noch andere Justizprojekte abgeschlossen werden, bevor man sagt, man widmet sich dem. Aber es muss eben klar sein, es bleibt auf der Agenda. Wir haben einen klaren Zeitplan vielleicht, bis wann wir das umsetzen wollen. So hat das nämlich zum Beispiel Frankreich gemacht. Die haben sich 2016 dafür entschieden, wir machen jetzt alles öffentlich, aber in einem Stufenplan. Ja, wir wollen das bis 2025 erreichen. Das heißt, wir fangen mit den Obergerichten an, dass wir da alles machen, auch nur im Zivilrecht. Dann machen wir die unteren Instanzen im Zivilrecht, dann machen wir das öffentliche Recht. Ganz zuletzt machen wir das Strafrecht, weil das ist am heikelsten an der Stelle. Man ist heute tatsächlich immer noch nicht am Ziel. 2025 hat er aber große Fortschritte gemacht. Das heißt, man muss jetzt auch nicht mit der Brechstange kommen und das sofort machen.
Ja, abgestuft wäre ja vielleicht auch eine Idee. So, jetzt bei euch in der Umsetzung, in der Veröffentlichung, welche Rolle spielen da KI und Automatisierung? Weil das ist ja dein großes Thema. Wie macht ihr euch das bei offeneurteile.de zunutze?
Also das eine ist natürlich ganz profan, wenn die Gerichte uns jetzt Entscheidungen schicken, ist das sehr unterschiedlich, wie vorhin schon gesagt. Das heißt, es kann PDF sein, das kann aber tatsächlich auch als Brief kommen. Manchmal kommt es als Word-Datei, als DocX und in ganz seltenen Fällen vielleicht auch mal als XML. Aber ich glaube, bei Benjamin kam das vielleicht in einem Fall jemals bisher vor. Das ist ein besonderes Strukturformat, das besonders gut für Computer zu verarbeiten ist. Das heißt, wenn man das aber nicht hat, XML, dann muss man dieses PDF oder das DocX muss man erstmal umwandeln. Das heißt, im Worst Case ist das nicht mal OCR. Das heißt, sind die einzelnen Buchstaben noch nicht erkannt worden, ist nicht durchsuchbar, muss man das machen. Da kommt auch schon KI ins Spiel, weil man dann Bilderkennung hat für die einzelnen Buchstaben. Das heißt, für die Datenaufbereitung, für die Strukturbringung braucht man das. Und gegebenenfalls natürlich auch für die Anonymisierung, Pseudonymisierung. Also wir haben das bei Anita so. Wir haben einen Drittanbieter eingebunden, das ist Nikes, das ist ein Kölner Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, macht alles in Deutschland auf deutschen Servern für die Anonymisierung solcher Dinge. Bisher ist es bei offenen Urteilen aber noch so, dass wenn man eine Entscheidung hochlädt, dann muss die schon anonymisiert, pseudonymisiert sein. Das heißt, das haben wir da noch nicht hintergeschaltet, das ist bisher nur bei Anita der Fall. Das sage ich mal, das sind so die beiden Sachen, wo KI ins Spiel kommen kann. Sonst gibt es natürlich bei OpenUR, dann bei Suchalgorithmen, kann es da einzelne Berührungspunkte geben. Aber sonst ist das da noch nicht im großen Maßstab der Fall. Das ist dann erst, wenn wir auch diese Entscheidung nutzen, um sie auch in unsere KI-Rechercheplattform Anita zu packen. Und dann geht es dann um die Workflows, die wir vorhin geschildert haben, um komplexe Fragestellungen zu beantworten, um Texte zu erstellen oder Informationen zu extrahieren.
Alles klar. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen, die ich besprechen möchte, die mir eingefallen sind, die, vielleicht ein bisschen kritisch sein könnten für euch. Und da würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht. Du hast vorhin gesagt, es werden sehr wenig Urteile veröffentlicht, also irgendwas zwischen 1-3%. Und was hast du gesagt? 2000 Anfragen können jetzt geschickt werden, oder 2000 Urteile angefragt werden. Das heißt ja, es ist momentan noch eine sehr kleine Menge an Urteilen. Und da denke ich mir, hätte ich jetzt Ungutes im Sinn und würde einer bestimmten Branche angehören, jetzt zum Beispiel, dann wäre es ja eigentlich ein leichtes, also ich denke jetzt, keine Ahnung, jetzt da niemandem was unterstellen, aber einfach mal hypothetisch, du gehörst zu bestimmten Konzernstruktur, vielleicht irgendwas, keine Ahnung, Versicherungswesen oder so. Und du kennst ja deine eigenen Entscheidungen. Das heißt, du könntest ja diese Datenbank ganz gezielt mit einer Masse an Urteilen füttern, die immer nur in deinem Sinn ausgegangen sind. Oder eben auch, damit es nicht auffällt, nur solche Urteile bei den Gerichten anfordern. Das heißt, wenn du irgendwann eine riesen Datenbank hast, ich glaube, dann relativiert sich das. Aber jetzt gerade, wo es noch nicht so viel Urteile sind, will heißen, gibt es da nicht die Gefahr, dass da irgendwie in eine bestimmte Richtung irgendwie so ein Bias entstehen kann oder ganz gezielt herbeigeführt wird?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, dessen wir uns auch bewusst sind. Man muss auch immer sagen, dieser Bias besteht auch jetzt schon. Ja, also wir haben ja diese 1-3%, also in den öffentlichen Datenbanken sind ungefähr 1 Million Gerichtsentscheidungen. Das ist jetzt auch nicht repräsentativ in irgendeiner Weise oder besonders ausgewogen. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon ein Bias drin, gerade weil auch Großkanzleien gezielt dafür sorgen, dass bestimmte Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden, weil sie eher darauf dringen, weil sie die Kapazitäten haben, dann zu sagen, hier, liebes Land, stell das noch ein und stell das noch ein. Und das kann natürlich auch bei uns passieren. Und auch Benjamin Brehmert hat es bei OpenJura in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass einzelne Player ihm Entscheidungen zuschicken, wo er dann auch schon weiß, ah, okay, das geht in die eine oder andere Richtung. Und das heißt, da geht es noch darum, dass wir das so ein bisschen im Blick haben, weil sich diese Zahlen noch in Grenzen halten. Das muss man jedenfalls irgendwann auch zu einem gewissen Grad automatisieren. Aber das ist ein Phänomen, das auftritt und wir machen das durch menschliche Supervision, versuchen wir das zu kontrollieren. Aber es ist auch ein Problem, da haben sich tatsächlich auch schon mal investigative Journalisten mit befasst. Korrektiv war es auf dem Jahr 2018. Die haben sich mit dem Versicherungsrecht auseinandergesetzt und haben sich die Frage gestellt, ob Versicherungen da typischerweise einen größeren Einfluss auf die Rechtsprechung haben, die veröffentlicht ist oder auch auf die Art und Weise, wie Juristen ausgebildet werden. Weil die These war, es gibt ein paar Kanzleien, sag ich mal, die im Versicherungsrecht tätig sind. Die machen typischerweise auch die Seminare. Da nehmen typischerweise auch BGH-Richter dran teil oder halten da entsprechende Vorträge. Die schreiben eigentlich alle Publikationen, die da relevant sind und so weiter. Und sorgen dann vielleicht auch dafür, dass die entsprechenden Urteile veröffentlicht sind. Die Recherche konnte aber nicht abgeschlossen werden, weil zu wenig Entscheidungen veröffentlicht sind, als dass man das jetzt irgendwie fundiert analysieren könnte. Also da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Aber ich würde mal sagen, es gibt diese Verdachtsmomente und vielleicht sind die berechtigt, unberechtigt. Aber wir versuchen das auf unserer Seite durch menschliche Supervision auszuschließen.
Ist ja abgefahren. Ich kannte die Korrektivrecherche nicht. Ich habe mir jetzt einfach, und das Erste, was mir einfiel, waren Versicherungen. Ja, crazy. Aber von daher, das ist mir so eingefallen, weil das ist ja wirklich eine Möglichkeit. Aber da könnte man wahrscheinlich ja langfristig auch eine KI ranlassen, die das ja automatisiert vielleicht feststellen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man das dann programmieren würde, aber theoretisch müsste das ja eigentlich gehen, dass ganz gezielt nach Rechtsgebieten, nach bestimmten Thematiken geguckt wird, wie die Entscheidungen ausgegangen sind. Und dann würde einem ja vielleicht die KI sagen, ja, also übrigens, ihr habt hier 100% in der oder 90% in der Fallvariante von stattgebenden Urteilen. Vielleicht könnte man das ja auch über...
Auf jeden Fall. Die Herausforderung ist dabei und deswegen glaube ich, wenn wir das mit menschlicher Supervision auch erkennen, ist glaube ich das, was wir am ehesten auch machen, ist, dass wir dann nicht sagen, die Entscheidungen veröffentlichen wir jetzt nicht, sondern wir machen das kenntlich, dass es hier vielleicht eine Divergenz gibt, weil es kann ja tatsächlich sein, dass diese Divergenz der Realität entspricht, dass es mehr Entscheidungen gibt und das können wir aber nur abgleichen, wenn wir wissen, wie viele Entscheidungen gab es denn tatsächlich. Aber das habe ich ja vorhin gesagt, das ist schwer abzugleichen aus den statistischen Werten. Deswegen können wir nicht wirklich sagen, ist das jetzt ein echter Bias oder nicht. Wir können nur sagen, das ist auffällig, hier gibt es eine Diskrepanz. Was du aus der Information machst für dich selber, musst du dann selber entscheiden. Wir müssen das dann halt nur gut kommunizieren. Das wäre, glaube ich, so die Art und Weise, wie wir dann damit umgehen. Das kann man dann auch versuchen zu automatisieren durch Clusterbildung und so weiter. Es ist immer einfacher gesagt als am Ende umgesetzt. Muss man dann gucken mit Benchmarks, wie gut das dann immer funktioniert. Aber es scheint mir auf den ersten Blick aber sehr plausibel, dass das möglich ist.
Naja, ganz ehrlich, wie du das dann umsetzt, ist ja nicht mein Problem. Ich fänd den Hinweis ganz hilfreich und zwar ganz eigennützig als Anwältin, weil mir ist ja auch nicht damit geholfen, wenn ich recherchiere zu irgendeinem Fall, den ich da gerade auf dem Tisch habe und will mal gucken, in welchem Gerichtsbezirk wurde denn bisher wie entschieden. Ich habe auch keine Lust, dass ich da komplett auf den falschen Pott gesetzt werde, nur weil ein bestimmter Bias in der Veröffentlichung war. Und dann ist es ja hilfreich, einfach nur zu sehen, Achtung, Auffälligkeit, dann kann ich ja weiter recherchieren oder kann mich damit vertieft auseinandersetzen. Dann ist mir ja auch schon geholfen. Aber weil du gerade gesagt hast, Richter, das ist mir auch noch eingefallen. Ich bin schon der Überzeugung, dass die Richter sich mit jedem Fall so befassen, wie es vorgesehen ist. Aber wenn ich jetzt einfach von mir ausgehe, ich will da gar nichts unterstellen, aber ich bin auch nur ein Mensch. So, jetzt bin ich eine junge Richterin und habe da einen Fall auf dem Tisch und musste den in dieser Konstellation noch nie entscheiden. Es wäre wahrscheinlich für mich sehr naheliegend, da mal zu gucken. Und wenn ich dann sehe, ach, guck mal, hier das Gericht, das entscheidet immer so und so, das überzeugt mich, ich mache das auch. Und wenn du aber eine gewisse Anzahl an Fällen hast oder an Urteilen, die dann veröffentlicht sind, ich glaube, dass das auf mich unter Umständen vielleicht einen Impact hätte. Und da stellt sich die Frage, ist das was anderes? Ist da vielleicht auch ein Bias möglich, der sich deutlich davon unterscheidet mit der Urteilsrecherche oder Kommentarrecherche, wie sie jetzt möglich ist? Einfach durch die Masse, die dann da ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich würde sagen, wir haben jetzt so ein System, das ist die vertikale Rechtsprechung, dass wir uns an der herrschenden Meinung, herrschenden Rechtsprechung orientieren, die durch die Obergerichte sehr stark geprägt wird. Und jetzt könnte sowas eintreten wie eine horizontale, ja, dass wir eben sehen, so und so oft haben Amtsgerichte das in dem Bereich gemacht und damit auch in den unteren Instanzen so eine Art herrschende Rechtsprechung kriegen, die vielleicht auch ein paralleles Gewicht hat, weil nicht alle Entscheidungen immer in die höheren Instanzen kommen, weil Parteien nicht immer diesen Weg gehen und dann endet es eben auch mal beim Amtsgericht. Und insofern sicherlich kann und wird das ein Gewicht haben, insbesondere auch, wenn wir an sowas denken wie Anker-Effekt und so weiter. Aber ich denke, da ist es die Aufgabe der Richter und Richterinnen, ihre Unabhängigkeit auszuüben. Da kommen sie eben nicht von los. Sie haben das auch jetzt schon, natürlich vielleicht in einem bisschen weniger gewichtigem Maße, dass dieser Druck kommt. Ja, es kann ja auch so ein Peer-Pressure entstehen. Ah, warum hast du dich jetzt wieder dagegen entschieden? Wir machen das auch immer so beispielsweise. Und da erwarte ich einfach von Richterinnen und Richterinnen, dass sie da eine Selbstbehauptung haben und dagegen halten, weil das ist ihr Job. Das ist von ihnen zu erwarten. Und wenn sie das nicht können, dann sind sie in diesem Job falsch.
Ich glaube schon, dass das eine Richterin und ein Richter kann. Ich habe einfach nur versucht mal beide Seiten irgendwie der Medaille zu sehen. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, gerade junge Richterin, und im ersten Jahr, ja. Ich glaube, ich würde dann schon gucken, genauso machst du es als junge Anwältin ja auch. Wie macht der Kollege das? Oder ja. Aber finde ich einen ganz spannenden Punkt.
Ja. So, das ist natürlich immer die Abwägung. Man kann sagen, das ist ein Nachteil, dass harmonisiert wird, aber es ist natürlich auch immer ein Vorteil, weil nach außen hin tritt die Justiz einheitlicher auf. Die Rechtsprechung sagt dann immer, ja, das sind ja unterschiedliche Kreise. Ne? Wir haben irgendwie, das Landgericht Hamburg ist ein anderer Rechtskreis als jetzt irgendein Landgericht in Passau. Und insofern ist okay, wenn die unterschiedlich urteilen. Ja, da gibt es keinen Anspruch nach Artikel 3, dass sie gleich urteilen. Aber nach außen auf den Bürger wirkt das natürlich ganz anders. Ja, also für den wirkt das schizophren, dass man diese Fälle unterschiedlich behandelt. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn man die gleichen Fälle gleich behandelt, da wo es angemessen ist.
Ja, das geht aber auch Juristinnen und Juristen. So, liebe Grüße an Christoph Partsch. Der hat da so sein Game mit der 27. mit der Pressekammer in Berlin, 27. Kammer, die auch einiges gelegentlich so ein bisschen anders macht als alle anderen. Jetzt sagst du immer, du sprichst immer wieder davon, was das für einen Eindruck beim Bürger erwecken kann oder dass es das Vertrauen des Bürgers stärken kann, auch in unser Rechtssystem. Glaubst du, dass sich Menschen außerhalb der Jura-Bubble, nenne ich es jetzt mal, überhaupt für diese veröffentlichten Urteile interessieren? Weil es ist ja schon, also in einer idealen Welt würde ich auch sagen, ein Urteil, wenn du dich dafür interessierst, du hast gerade selber so einen Fall, du hast Beef mit deinem Vermieter, mit dem Nachbarn, suchst du in der Datenbank, kriegst ein Urteil und verstehst, was drinsteht. Es gibt viele hervorragende Richterinnen und Richter, die die Fähigkeit besitzen, Dinge trotz der ganzen juristischen Ausführungen ist so in einem Urteil niederzulegen, dass du sie verstehst. Ich habe aber, und ich bin verdammte Axt, Anwältin und keine ganz schlechte, ich habe schon Urteile gelesen, da musste ich aber einen längeren Absatz, etwa eine halbe A4-Seite, ein Satz, 5-6 Mal lesen, bevor ich verstanden habe, worum es geht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Glaubst du, das Interesse ist überhaupt da, wirklich Urteile sich zu ziehen, zu lesen? Hast du dazu Feedback?
Ja, also ich sag mal, früher würde ich sagen, war das geringer. Da kann man sich quasi schon die Frage stellen, was bringt es dem Bürger, dass wir da so viel Kapital reinstecken, dass am Ende dann vielleicht eigentlich nur Datenbankanbieter unterstützt, die dann an Anwälte Dienstleistungen anbieten oder am Ende nur Anwälte unterstützt, ihren Job besser zu machen. Der Bürger profitiert vielleicht nicht direkt davon, weil die Sprache zu kompliziert ist, weil man zu viel Vorwissen brauche, um das zu verstehen oder insofern doch dem Mittler des Anwalts und dann kann er sich auch gleich selber mit den Urteilen auseinandersetzen. Ist vielleicht auch angenehmer für den Anwalt, weil er genervt ist, wenn man dann hinkommt und sagt, ich habe schon diese drei Urteile, bitte machen Sie das in diese Richtung.
Ich habe schon mal gegoogelt oder heute eben, meine KI sagt dazu.
Ja. Genau das, was du ansprichst, ich denke, das ist jetzt so ein Phänomen, was dazu führt, dass das zugänglicher ist in Grenzen, weil ich kann jetzt natürlich sagen, ich habe hier dieses PDF, bitte formuliere mir das in einfach oder in gestaffelten, einfacheren Sprachen um, so dass ich das nachvollziehen kann, gib mir vielleicht auch ein bisschen Kontext. Das Problem ist natürlich, haben wir schon drüber gesprochen, diese Modelle halluzinieren, reißen Dinge aus dem Kontext oder geben auch falsche Dinge wieder, die so gar nicht in den Texten drinstehen und dann kann es zu Fehlinformationen kommen und wir wissen aus einer empirischen Studie von EY, dass in Deutschland nur so 25%, 20% überhaupt nochmal nachdenken, ist das überhaupt richtig, was mir das Modell da gegeben hat? Das heißt, es nochmal überprüfen. Und ich glaube, es waren nur so 13-14% sind überhaupt noch bereit, dann das auch nochmal zu korrigieren, wenn sie zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, okay, da war jetzt ein Fehler. Ganz anders in Asien, da sind es auch wenig, aber da sind es über 60%, die da kritischer rangehen und sagen, okay, ich gucke mir das nochmal an. Das heißt, das ist so ein Zwiespalt momentan noch. Ich würde sagen, wir leben jetzt eben erstmal in der Zeit oder erstmalig in der Zeit, wo das möglich ist, einen besseren Zugang zu kriegen. Aber es braucht auch noch eine größere Awareness dafür, dass da Fehler passieren können. Und man sollte trotzdem auch noch die Zurückhaltung haben gegenüber dem Anwalt, der Anwältin und nicht sagen, hier, ich habe das schon mal mit GPT gemacht. Und zu glauben, man hat jetzt schon diese Fachexpertise, genauso wie ich auch nicht immer zum Arzt gehen würde und sagen würde, ich glaube, ich habe diese Diagnose. Bitte geben Sie mir jetzt meine Medikamente, sondern ich, das ist dann eher so ein Gespräch, wo ich dann doch die Expertise des anderen noch anerkenne. Aber ich denke, in diesem Raum, wenn man sich da bewegt, ist es jetzt naheliegender, dass Bürger davon profitieren, von der größeren Urteilstransparenz.
Ja, das denke ich auch. Ich war mir nur nicht so sicher, ob das Interesse da ist, weil wir ja in einer Zeit leben, es wird dir ja alles in kleinen Häppchen in den sozialen Medien präsentiert. Ja, auch alles Mögliche zu irgendwelchen Ansprüchen und Ähnlichem. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da Interesse besteht, sich auch einfach mal ein Urteil anzugucken. Oder wenn man eben ja davon betroffen ist, einfach mal ein bisschen da zu recherchieren und sich damit auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst. Ihr könnt ja in den Abrufzahlen siehst du nicht, wer es war. Aber vielleicht macht ihr irgendwann ja mal eine Umfrage. Wer weiß, wie so das Nutzerverhalten ist. Ich finde es ganz, ganz spannend. Aber langfristig ist ein gutes Stichwort. Wo genau willst du langfristig damit hin? Hast du ein festes Ziel im Kopf oder Open End? Oder was sind so die Meilensteine, die du dir gesetzt hast für dieses Projekt?
Also im Best Case schaffen wir es, den politischen Druck damit aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Institutionen, die damit betraut sind, schon diese Prozesse loszutreten, dass es zu einer einfach gesetzlichen Konkretisierung kommt, in der feststeht, die Entscheidungen mit einer Begründung werden veröffentlicht, anonymisiert und dass wir flächendeckend diese Anonymisierungssoftware haben und dann auch entsprechendes Personal, was diese Software bedient. Meinetwegen in einem abgestuften Prozess über 10, 15 Jahre, dass man sich dem langsam nähert. Das zumindest für Deutschland. Das andere kann ich weniger beeinflussen. Das ist eher eine Hoffnung, weil der ganze europäische Raum bewegt sich ja in diese Richtung. Also wir sehen eine ganz, ganz starke Tendenz, dass insbesondere aus deutscher Perspektive westliche Staaten mehr Gerichtsentscheidungen und auch Justizdaten veröffentlichen. Wir haben das in osteuropäischen Ländern schon viel, viel stärker, weil die nach dem Zusammenfall des Eisernen Vorhangs einfach junge, digitale Demokratien gebildet haben, die auch eine hohe Awareness für Korruption haben und auch ein großes Misstrauen. Und da wird grundsätzlich viel mehr veröffentlicht. Rumänien hat seit 2009 zum Beispiel 50 Millionen Entscheidungen veröffentlicht, anonymisiert. Ja, das heißt, wenn die das hinkriegen, können wir das, glaube ich, auch hinkriegen und dass wir da einfach in eine gemeinsame Richtung gehen. Ja, was wollen wir am Ende damit machen, weil es gibt dann auch Backlash. Frankreich hat zwar gesagt, wir veröffentlichen alle Gerichtsentscheidungen, aber man hat sich auch 2019 dafür entschieden zu sagen, wenn ihr aber individuelles richterliches Verhalten analysiert, dann stellen wir das unter Strafe. Strafrahmen wie in Deutschland beim Diebstahl, Gelbstrafe bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. In Belgien macht man das vergleichbar und in anderen Ländern verbietet man quasi durch technische Hürden die massenhafte Auswertung dieser Daten, indem man sich immer nur einzelne Entscheidungen angucken kann. Das ist zum Beispiel auch in Rumänien der Fall, selbst wenn es 50 Millionen sind, kann man die nicht so leicht aus der Datenbank rausziehen. Das heißt, erstmal Deutschland in die Richtung bewegen, stufenweiser Prozess ist wahrscheinlich das Realistische und dann gleichzeitig versuchen, die europäische Ebene zu harmonisieren. Aber da können wir, glaube ich, geringen Einfluss drauf ausüben. Die Europäische Kommission ist schon ein paar Mal auf uns zugekommen, waren bei Stakeholder-Runden dabei, aber da ist man natürlich nur ein ganz kleiner Player von vielen.
Ja, aber immerhin dabei. Das ist doch schon mal fantastisch, finde ich. Das ist doch schon eine gute Entwicklung. Jetzt haben wir gehört, wo du mit offene Urteile langfristig hin willst. Aber das ist ja auch tatsächlich nicht nur ein Themenpodcast, sondern auch ein Jura-Podcast, der sich mit deiner persönlichen Entwicklung und Karriere befasst. Und wir haben jetzt so wahnsinnig viele Stationen mitgenommen und nichts davon liegt auf dem klassischen geradlinigen Karriereweg, will ich meinen. Also schon Unternehmen gegründet, Startup-Preis, sehr viel in Sachen KI. Und das Absurde ist, ich habe irgendwo, ich weiß nicht wo, Till, habe ich gelesen, dass du mal gesagt hast, naja, also Verwaltungsrichter könnte ich mir auch vorstellen. Ist das noch aktuell? Ist das überholt? Oder wo soll es hingehen? Was sind deine langfristigen Pläne?
Also tatsächlich kann ich mir das vorstellen, langfristig noch als Richter aktiv zu sein. Verwaltungsrichter ist da sicherlich eine Option. Momentan ist mein Fokus aber ganz klar Startup, das noch erfolgreicher zu machen, als es momentan schon ist. Und da ist gerade nicht absehbar, dass ich in die Justiz gehe. Ich glaube, man hat da auch so ein alterstechnisch so eine Grenze, ist irgendwo Anfang 40. Ja, dann wird man da nicht mehr so gerne reingelassen in das Richterverhältnis. Das heißt, vorher müsste man sich dann entscheiden. Da ich gerade auf das Startup fokussiert bin, weiß ich deshalb nicht, ob es dazu kommen kann. Aber dennoch habe ich das im Hinterkopf, irgendwann nochmal wirklich so kernjuristisch zu arbeiten. Und Verwaltungsrecht ist eine Möglichkeit, weil ich das öffentliche Recht einfach sehr, sehr cool finde. Und gerade in Berlin, weil hier auch häufiger einfach Bundesinstitutionen oder Institutionen verklagt werden, die halt hier ansässig sind, dann auch spannende Verfahren sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es aber weniger realistisch, weil es nicht so viele gibt, als Ermittlungsrichter tätig zu sein. Das ist eine ganz, ganz andere Tätigkeit auch noch. Auch sehr spannend, aber sehr spannend. Grundrechtsintensiv. Und in Berlin gibt es relativ viele Planstellen dafür, weil hier halt mehr passiert. Aber ich glaube auch nur 12 an der Zahl. Ich habe bisher immer sehr widersprüchliche Angaben gemacht, wie wahrscheinlich es ist, so eine Position mal zu erlangen. Einerseits wurde mir gesagt, nein, das machen die Leute bis zum Lebensende, um Gottes Willen. Der anderen Seite wurde mir gesagt, doch, da wird immer mal wieder ein Posten frei. Aber da kommt man wahrscheinlich auch nicht sofort hin, sondern das dauert dann ein paar Jahre, wo man vielleicht auch in der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat. Habe ich mich jetzt noch nicht intensiv mit befasst, aber ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf.
Ja, das mit dieser Altersgrenze, das ist so. Wo die ganz genau liegt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber Demografie. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da langfristig auch nochmal was tut, weil wenn du irgendwann die Stellen nicht mehr besetzt kriegst, Demografie und Fachkräftemangel. Also langfristig wird es auf dem Juristenmarkt da für alle einfach nur noch gut aussehen, glaube ich. Jetzt, vielleicht kannst du noch so ein paar Tipps geben, weil du hast dich ja sehr früh damit befasst, hey, ich habe da so eine geile Idee, ich mache mit bei einem Wettbewerb, ich will ein Startup, ich brauche Förderung. Vielleicht hört ja hier jemand zu, auch gerade im Jurastudium oder im Referendariat oder vielleicht gerade frisch zugelassen. Wo fängt man an? Hast du so ein paar konkrete Tipps? Wie gehe ich so ein Projekt an? Ich habe die Idee und weiß nicht so genau, wo ich ansetzen soll. Irgendwie hast du es ja gemacht.
Also ich würde sagen, beim Startup ist es ganz essentiell, dass man erstmal natürlich ein Problem irgendwo sieht, dass man sagt, das ist ein Störfaktor, das möchte ich lösen. Und man löst das ja aber immer für irgendwelche anderen Personen. Das heißt, in den Austausch mit den Personen zu gehen und sie nochmal zu fragen, ist das wirklich ein Problem? Und wenn man jetzt bei einem Startup ist, gibt es verschiedene Ansätze. Man kann es natürlich gemeinnützig machen, aber auch dann muss man irgendwie sehen, dass man Geld kriegt, um sich selber zu tragen. Das heißt, man muss auch sehen, sind die Leute bereit, dafür zu zahlen, dass dieses Problem gelöst wird. Und wenn diese beiden Fragen schon mal mit einem Ja beantwortet werden und auch von mehreren Personen, dann kann man sagen, okay, das ist schon mal hier, da bin ich auf dem richtigen Weg, da sollte ich weitermachen, dann überlegen, welche Kompetenzen habe ich, welche fehlen mir und die dann vielleicht noch reinholen. Das ist, glaube ich, wichtig für so ein kommerzielleres Projekt. Und wenn es um gemeinnützige Projekte geht, ist es wichtig, dass das ein Ziel ist, für das man wirklich auch brennt, für das man auch bereit ist, durchs Tal der Tränen zu gehen, weil wir kennen das alle, gibt im Leben Talfahrten, aber auch geht auch wieder nach oben. Wenn ich aber im Tal bin, dann muss ich einfach diese Motivation haben, das trotzdem durchzuziehen, komme was wolle, weil auch wenn ich das im Team mache, gibt es immer Leute, die mal mehr, mal weniger dafür bereit sind. Und wenn ich dieses Projekt starte, muss ich immer bereit sein, quasi im Zweifel in die Bresche zu springen. Und das muss mich so begeistern, dieses Thema, dass ich das auch durchziehen kann und da Sachen auffangen kann. Und das muss ich mich einfach immer fragen, ist dieses Thema so relevant für mich, spielt auch beim Startup natürlich eine Rolle, weil man sonst dann wahrscheinlich auch zu schnell aufgibt. Und bei beiden Sachen sollte man aber auch immer flexibel sein, dann ich habe hier vielleicht einen Lösungsweg, aber ich bin damit angefangen, ich muss ihn zwischendurch anpassen, immer flexibel sein. Das sind so die Sachen, die ich denke mitgeben würde.
Das finde ich ein paar super Tipps. Und ich glaube, sehr interdisziplinär denken, also immer offen sein. Es gibt so viele Menschen aus anderen Branchen, die vieles besser wissen als man selber, weil man auf dem Gebiet eben nicht tätig war. Vielleicht habt ihr auch eine tolle Idee, wer weiß, was draus wird. Ich bin sehr gespannt, was aus offenen Urteilen langfristig wird. Till, wenn mich jetzt dieses Projekt als Lauscher, der das jetzt verfolgt, total abholt, wie kann ich euch unterstützen? Was kann ich beitragen, außer euch als Jurist vielleicht Urteile zur Verfügung zu stellen, anonymisiert? Gibt es da sonst noch Möglichkeiten? Braucht ihr irgendwo Unterstützung?
Also man kann uns auf jeden Fall immer unterstützen, wenn es darum geht, Breitenwirkung zu erzielen. Also wenn es darum geht, einerseits gibt es noch politische Akteure. Ich meine, wir leben in einem föderalen System, da gibt es immer so viele Menschen, man ist immer überrascht, wer dann doch noch irgendwo mitbeteiligt ist, mit dem man sprechen kann, wo man noch einen Hebel ansetzen kann. Aber natürlich auch, wenn man eine Community hat, die man erreichen kann. Ich meine, wir haben Kanäle, wir erreichen darüber Leute, aber man kann immer noch mehr Leute erreichen. Das heißt, wenn man uns da unterstützen will, jetzt sag ich mal im Marketing-Bereich, um uns da weiterzutragen oder jetzt im Bereich Lobby, in Anführungszeichen, Herstellung zu politischen Kontakten, das Gespräch zu vertiefen, dann sind das zwei Dinge, wo man uns unterstützen kann, gerade auch um diese Gespräche zu führen mit politischen Entscheidungsträgern. Wir sagen ja, wir sind ehrenamtlich aktiv und insofern ist es immer gut, wenn das auf mehrere Köpfe verteilt ist, um dann auch wirklich die Wirkung zu erzielen in der Breite.
Fantastisch. Alles, was man zum Verbreiten sucht, wird man bei mir in den Shownotes finden. Da habe ich alles zusammengestellt. Surft mal vorbei, guckt euch das mal an. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, gibt es ja natürlich noch was mir immer sehr wichtig ist, Till. Die drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblings-Startups, Lieblingsprojekte, Lieblingsurteile. Und für dich habe ich die folgenden drei und eins davon habe ich schon genannt. Ist natürlich zwingend offeneurteile.de. Hast du ein Lieblingsurteil?
Ja, tatsächlich. Das hängt auch damit zusammen. Wobei es gibt natürlich viele, viele tolle Gerichtsentscheidungen, viele tolle Urteile. Aber eins, was in dem Kontext besonders relevant ist, hat auch eine spannende Geschichte. Das ist vom Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg in Mannheim. Das ist im Jahr 2013. Und für die Jura-Nerds, das ist Aktenzeichen 10 S281 aus 12. Und da ging es darum, es gab so einen kleinen Verlag, Lexpress. Und der hat um die Jahrtausendwende ein bisschen was danach darauf geklagt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu bekommen. Denn die waren damals noch nicht öffentlich. Ja, die waren nur bei Juris. Und er hat gesagt, das ist ungerecht. Ja, das ist ja irgendwie ein staatliches Gut, Gerichtsentscheidungen. Die werden hier an eine quasi privatisierte GmbH ausgeliefert, die ein kommerzielles Produkt anbietet. Ich möchte das auch. Artikel 3. Unter anderem ist durch die Instanzen, das VG hat am Anfang gesagt, nee, kriegst du nicht. Ist auch ein komplizierter urheberrechtlicher Streit, aber der Verwaltungsgerichtshof hat dann gesagt, doch, doch, das sehen wir. Und dann ist dieser Streit auch bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und dann gab es die kuriose Situation, dass das Bundesverfassungsgericht, quasi vertreten durch die Bundesregierung, vom Bundesverwaltungsgericht verklagt wurde, die Juris GmbH beigeladen war, auf Herausgabe bundesgerichtlicher Entscheidung. Und dann hat Lexpress auch einen Befangenheitsantrag gestellt gegen die Richter des Bundesverwaltungsgerichts und hat gesagt, ihr habt doch selber auch so einen Deal mit Juris. Ihr könnt da gar nicht unbefangen entscheiden. Ja, aber wer soll es sonst entscheiden? Deswegen wurde dieser Befangenheitsantrag abgelehnt. Und dann hat man sich am Ende verglichen. Der Staat hat Recht im Internet, glaube ich, oder Urteile im Internet gebaut und dann angefangen, die ersten Entscheidungen der Bundesgerichte kostenlos online zu stellen. Das ist quasi aus dieser Entscheidung und dem Vorgehen von Lexpress maßgeblich hervorgegangen, sodass wir erstmal bundesgerichtliche Entscheidungen im Internet kostenlos zur Verfügung hatten. Ja.
Wie geil, dass die Entscheidung ist, oder der Fall ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und wie schön passt da zu der Episode, habe ich nicht kommen sehen. Till, hast du ein Lieblings-KI-Tool?
Ja, tatsächlich. Ich nutze das selber sehr gerne, um eigene Prozesse zu automatisieren. Und das ist N8N. Das ist ein Berliner Startup. Ja, es gibt ja immer so ein bisschen die Rede davon, dass irgendwie die deutsche Wirtschaft und so nicht wettbewerbsfähig ist und so weiter. In meinen Augen vollkommener Quatsch, gerade im Bereich dieser KI-Technologien. Und N8N ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das heißt, da kann man KI-Workflows bauen und repetitive Aufgaben in seinem Arbeitsalltag mit automatisieren. Beispielsweise, wenn es darum geht, E-Mails zu erstellen oder auch, wenn es darum geht, bestimmte Nachrichtenseiten zu analysieren, sich daraus Reports zu bauen und so weiter. Aktienanalyse, man kann damit alles Mögliche machen. Hat sehr viele Schnittstellen und unfassbar gewinnbringend.
Aha, ich habe noch nie gehört davon. Aber gerade eben eine kleine Notiz gemacht. Das ist immer für mich immer auch Mehrwert. Und dann will ich natürlich wissen, eigentlich, ich hatte es vorhin angeteasert, das haben wir uns so natürlich mit dem wichtigen Thema vertieft befasst. Wir haben noch gar nicht über Bärte gesprochen, aber es waren in diesem Podcast schon einige Bartträger zu Gast, unter anderem Ingo Lenzen beispielsweise. Und es hören auch Bartträger zu, deswegen immer serviceorientiert. Hast du eine Lieblingsbartpflege?
Ja, tatsächlich mit Blick auf den Bartwachs. Und da gibt es eigentlich so zwei Platzhirsche, sag ich mal. Es gibt den ungarischen Bartwachs und den bayerischen, beziehungsweise heißt im Original noch bayerische Bartwichse und ungarische Bartwichse. Den Begriff finde ich mal ein bisschen komisch. Und der bayerische hat aber den Vorteil, der hält einfach länger als der ungarische. Der zerläuft dann immer so ein bisschen. Dafür riecht der bayerische am Anfang ein bisschen unangenehm. Das ist ja schon sehr nah an der Nase. Aber auch nur am Anfang, das verfliegt, man gewöhnt sich dran. Deswegen ganz klare Unterstützer des bayerischen Bartwachses.
Und machst du abends oder morgens oder und?
Beides.
Es gibt,
also,
ne?
Ja. Also ich muss ihn natürlich waschen. Es gibt so Bartöl, das man auch reinmachen kann. Aber es dauert morgens nur so 40 Sekunden, sag ich mal, mit dem Bartwachs. Und dann ist der auch schon wieder gerichtet.
Ja, ich hoffe, du siehst mir es nach. Das musste natürlich heute unbedingt sein, weil ich mich auch mit Ingo natürlich sehr ausführlich über seinen Bart unterhalten habe. Und er hat auch erzählt, wie schwierig das ist, diesen Bart in dieser Form, der ist ja sehr stark gezwirbelt bei ihm, und einen Eishockeyhelm zu kriegen. Also auch das, ja, haben wir erörtert. Die Episode verlinke ich nochmal. Till, ich danke dir sehr. Es hat mir viel Spaß gemacht. Spannende Projekte. Und ich nehme mir einiges mit. Und ich bin sicher, die Lauscherinnen und Lauscher da draußen auch. Und dann hoffe ich, dass offene Urteile zum Riesenerfolg wird und irgendwann vielleicht einfach die größte Datenbank mitproduziert, mit de jure, die man sich überhaupt vorstellen kann, damit wir den Rest Europas da mal ein bisschen abhängen. Ich fände es so schön, wenn wir in irgendeinem Bereich mal irgendwie die Besten wären. Das wäre doch irgendwie ganz nice. Ich danke dir sehr, Till.
Ich danke dir und es freut mich auch, wenn viele Leute im Anschluss an die Sendung noch auf offene Urteile gehen und ein Urteil anfragen, vielleicht auch hochladen und damit dem Projekt auch was Gutes tun und Transparenz in der Justiz unterstützen. Und ansonsten auch nochmal vielen Dank für deine Zeit und deinen Einsatz, Jenny.
Sehr gerne. Bis dahin, Till.